ARD.
Macht euch gefasst auf eine wilde Fluchtgeschichte. Denn Maximilian Pollux dachte, in Deutschland per Haftbefehl gesucht, wäre es eine gute Idee, nach Tschechien zu fliehen. Stellt euch den Irrsinn einfach als Guy Ritchie-Film vor. Denn der Vertrauensmann, der alles klar machen soll, ist ausgerechnet ein Meth-Junkie. Und der damalige Begleiter von Max, gewaltbereit mit einer kurzen Zündschnur. Letztendlich landen sie in Tschechien ohne Kontakte und ohne Geld. Das Ganze ist 20 Jahre her. Smartphone oder Google Translator, Fehlanzeige. Und eine unschöne Vergewaltigungsszene unter Jugendlichen wird auch noch kurz erwähnt. Von daher, wenn euch bei den Themen Gewalt, Konsum oder Flucht etwas triggert, dann konsumiert ihr diese Folge vielleicht besser ein andermal oder mit jemandem, der euch kennt und der euch stützt. Hinweise wie immer in den Shownotes.
Ich komme nicht als Gast. Ich komme nicht als Freier in dieses Land. Ich komme als Räuber. Weißt du? Ich komme als Dealer und wenn es sein muss, als Schlimmeres. Ich brauche kein Geld in eurem Land. So, ich werde mich von dem ernähren, was ich finde.
Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt eine Schrotflinte, ihr habt Hasch dabei, seid komplett auf Meth, also habt ihr auch Meth dabei. 300 Euro hast du dabei und einmal Klamotten.
Kugelsichere Weste noch. Also wenn du in der Situation bist, dass du in ein anderes Land fliehst und dort ins Ghetto und ich meine richtig Ghetto musst, oh, dann hast du verschissen halt.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Ach Leute, ein absoluter Wohlgenuss ist dieses Intro. Ich liebe es. GJH am Stissel. Heieiei, wir fangen an mit den Ladies. Nina Worker.
It's me. Schön dabei zu sein. Ich freue mich, dass ihr die Moderation übernimmt, denn mein Stimmchen klingt noch ein bisschen kratzig. Aber ich lasse mich natürlich nicht aufhalten. Soll ich mich direkt vorstellen? Oder?
Die Leute kennen dich, glaube ich.
Die Leute kennen mich, Leute.
Und wer dich noch nicht kennt, wir haben echt viele Episoden. Einfach mal reinhören, wa? Ich schmeiß aber direkt wieder rüber, quasi mit Pass, an Maximilian Pollux.
Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich mache das G in der Runde. Kann ja einfügen, was ihr wollt. Geiler Typ.
G.Pollux.
G.Pollux. Ja. G.Terminator.
Ihr Lieben, falls ihr heute ein paar Geräusche bei mir aus dem Hintergrund hört, dann liegt es daran, dass ich vier Frauen zu Hause habe.
Jawohl.
Ja, nicht so wie du denkst.
Es ist ein ganz komischer Rollenwechsel hier. Normalerweise sind die vier Frauen bei Max, ne?
Also, weißt du, mit 40 ändert sich einiges. Nein, meine Frau hat heute Geburtstag. Und deswegen haben wir hier ein bisschen Besuch am Start. Wundert euch nicht, aber lasst Liebe da, ihr Lieben.
An der Stelle, Happy Birthday, Jenny. Alles Gute zu deinem Geburtstag, du tolle Frau, du Rücken von Romanski.
Auch ja, von mir.
Max?
Ja.
Wie geht's dir?
Pass auf, weißt du was? 2-3 Minütchen Real Talk mal. Bitte. Ihr wisst, ich schreibe an einem Buch. Was ich nicht wusste, ist, ich dachte, ich bin fertig Ende Dezember. Jetzt ist Ende Januar. Mhm. Ich bin immer noch nicht mal mit der Hälfte fertig und ich habe heute eigentlich entschieden, dass ich es nicht zu Ende schreibe.
Oh!
Was? Manchmal muss man accept defeat. Ich fühle mich gerade so, als würde ich es nicht zu Ende schreiben. Und,
nicht
was
zu Ende für deinen Anspruch oder wirst du einfach die letzten Seiten freilassen?
Nein, ich würde natürlich dem Verlag sagen, okay, cool, danke für eure Chance und danke für eure Zeit, sorry, dass ich sie verschwendet habe. Mm. Und eingestehen mir halt, dass ich halt einfach gescheitert bin. Jetzt versuchen schon irgendwie alle Kräfte so um mich rum, so irgendwie mir das... die Kraft zu geben, weiterzumachen. Und ich hatte sogar ein Meeting mit der Pauli, Mann. Die ist ja Projektmanagerin. Die hat sich jetzt 1,5 Stunden Zeit genommen, um irgendwie...
Grüße gehen raus. Sehr gut gemacht, Pauli.
Grüße gehen raus,
mal zu ordnen. Ich habe ihr auch gesagt, danke, dass du es machst. Und die schickt mir jetzt am Montag so einen Plan, damit ich das mal sehe. Aber ich fühle mich gerade nicht...
Hör mal, mein Bester. Das ist schon jetzt ein Bestseller. Also, ich sag dir eine Sache. Einen Teufel wirst du tun, jetzt... den Pimmel zurückzuziehen und das Buch nicht fertig zu schreiben. Hast du mich verstanden? Du schreibst das Ding fertig. Sowas von. Ich erinnere mich an unseren Talk im Auto. Ich bin jetzt schon hyped. Selbst wenn ich dich nicht kennen würde, ich will dieses Buch lesen. Und wenn du es nur für mich zu Ende schreibst.
Weißt du was? Jetzt mal, ne, was ich mir ohne Scheiß überlegt habe. Ich habe die ganze Woche, ich habe in der Woche 4 Seiten geschafft. Und ich habe einfach nichts geschafft. Ich sitze da und schreibe und es geht einfach nicht so. Und ich habe mir echt gedacht, ich habe alle Strategien, das mit dem Projektmanagement ist ja auch eine Idee, weil irgendwo dran liegt es ja, dass ich scheitere. Und eine der Pläne war, ohne Scheiß, eine Domina zu engagieren, die sagt, ey, du schreibst jetzt halt. Du schreibst, weil ich echt, ich suche Lösungen so. Es ist
ja, hör mal, unweit von dir kennst du ja eine.
Könnt ihr die Vertragsgespräche außerhalb dieser Show führen? Aber
das
kann
mache
das
ich sogar ohne Tributforderung.
Wow. Ey, kann das vielleicht daran liegen, Schnuckiputzi, dass du wieder mit Vollgas in eine Sache reingegangen bist? Richtig all in? Und wie wir halt sind, bam! Und dann irgendwann der Tank alle ist?
Ey, das Ding ist, mir hat jemand anders geschrieben, auch den ich gefragt habe, die hat gesagt, hey, für ADHSler ist ein Buchschreiben halt per se schon nicht das. Also das ist eine, das ist, das widerspricht sich. Weil dein Fokus so lange auf was zu halten, und weißt du, was jetzt mein Problem war? Ich habe eine Pause machen müssen, um andere Sachen zu machen, und jetzt finde ich meinen Ton nicht mehr. Ah. Es ist so, als würdest du eine WhatsApp angefangen haben, jemanden schicken wollen und jetzt 4 Tage später willst du weiterschreiben. Das dann hat sich's erledigt. Die WhatsApp kannst du weghauen.
Ja, das
und so fühlt sich's gerade an. Und ich komme nicht mehr rein. Und der Hyperfokus ist weg. Es soll kein Jammer sein. Es ist jetzt einfach nur Retalk, weil das echt eine krasse Nummer ist. Du hast 4, 3,5 Monate. Ich habe eigentlich 6 Monate Arbeit schon drin. Und ich stehe vor einer Wand so.
Aber dieser Retalk tut gut, weil vieles sieht ja immer so einfach aus, wenn es fertig ist. Aber der Weg dahin ist meistens gar nicht so einfach. Egal, ob man jetzt einfach Podcaster ist, ist auch nicht nur ins Mikrofon reden, sondern wir bereiten manchmal was vor. Oder ob man ein Buch schreibt, ne? Make-up. Stimmlein, Skript, was auch immer. Also das sieht ja immer alles leicht aus, aber ich finde das sehr authentisch, dass du uns da mal ein bisschen mitnimmst, denn so ein Büchlein schreibt sich halt nicht von selbst. Es ist so. Man ist auch nicht jeden Tag gleich kreativ und jeden Tag gleich sortiert und ich bin sicher, du wirst es fertig kriegen, aber du musst aufhören, dir selber diesen Druck zu machen.
Ja, ist leichter gesagt als getan. Ey, wenn wir schon bei so einer kleinen Befindlichkeitsrunde sind, ne? Nina, wie geht's denn dir?
Das passt sehr gut zu Max' Eingangsanekdote gerade, denn ich war jetzt 4, 5 Tage in der Sonne ganz spontan, weil schon Freunde von mir in der Sonne waren. Und mir hat das so gut getan. Diese 4, 5 Tage haben nämlich meine Blockaden im Kopf einreißen können. Denn ich habe auch natürlich ein paar Projekte, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, weil dann der Alltagsstress auf mich einprasselt. Und nur diese 4, 5 Tage, auch wenn ich ein bisschen krank bin und so, haben die trotzdem dafür gesorgt, dass mein Gehirn wieder sprudelt, dass ich wieder Energie habe, dass ich wieder da bin. Und vielleicht kann man das so als, ja, als kleine Message mitnehmen, dass manchmal so eine Mini-Auszeit, und wenn es nur ein Wochenendtrip ist, einem schon den Tapetenwechsel beschert, den man braucht, um wieder kreativ zu werden.
Ey, du sahst so glücklich aus. Du bist da am Strand rumgerannt wie ein kleines Mädchen.
Wie eine Maus.
Das erste Mal das Meer gesehen hat.
Ich habe mitgekriegt, dass du von Erdmännchen geopfert wurdest.
Oh, die waren auch so herzallerliebst. Herzallerliebst.
Haben wieso? Mach mal auf
Pistazien. Mach mal die Pistazien auf. Hast du auch noch Macadamia? Hast du Pekanüsse? Was ist das hier für ein Scheiß?
Mach auf, was ist das? Wo Paranuss?
Ja, genau.
Ich bin eher, mein Bruder ist ein Cashew-Typen. Wenn wir kommen, ja. Ist die Party vorbei. Wenn wir kommen, hast du besser Nüsse dabei, wenn wir kommen. Sonst gibt's die Massenschlägerei.
Genau so war's. Hat echt gut getan.
Ach, Mann.
Also, Paximilian, vielleicht auch mal 1, 2 Tage. Selbst wenn du denkst, ich habe keine Zeit dafür, 1, 2 Tage Tapetenwechsel bringen manchmal am Ende dann doch genau den Boost an Energie, den man braucht, um wieder auf die Spur zu kommen.
Aber du hast jetzt gerade auch den Ball wieder wunderbar rübergeschmissen, wo wir nämlich gerade bei Urlaub sind. Mhm. Ey, ein Kumpel von mir feiert dieses Jahr auch seinen 40. und will den auf Malle feiern, ne? Und der ist genau so ein Dude wie alle meine Freunde irgendwie so, weißt du? Er ruft mich an und sagt so, hey, Flüge nach Malle kosten gerade 36 Euro. Ich will meinen Geburtstag feiern, seid ihr dabei? Und ich verstehe, 36 Euro, Geburtstag feiern, mal 2 sind 72, bin ich dabei.
Mehr kostet es nicht, auf gar keinen Fall.
Mehr, genau. Und so peu à peu, ja, wir mieten eine Luxusvilla, so für 14 Leute. Ich kann euch aber nicht sagen, was ihr pro Nacht zahlen sollt. So, und, aber bucht mal schon mal und so. Und ich so, nein, Digga, ich buche nichts, bevor ich nicht weiß, womit ich hier zu planen habe. Weil wir haben ja dieses Jahr einige Ausgaben. Wir wollen ja das...
Ihr wollt das Land verlassen.
Ja, aber apropos, im Februar sind Wahlen, Leute, geht wählen. Ja, wir wollen das Land verlassen und das kostet halt was, ne? Und wenn dann so ein Wischiwaschi-Ding, so ja, so irgendwie rechne mal so mit 40 bis 100 Euro pro Nacht.
Was denn? Und bleibt mal so zwischen 4 und 8 Nächte.
Ja, genau.
Achso, und Essen, wir schmeißen dann alles zusammen und für Spaß und Entertainment ist auch gesorgt. Müssen wir nur zusammenschmeißen.
Witzigerweise ist das eigentlich eine ziemlich gute Überleitung zu dem, worüber wir heute reden.
Spaß und Entertainment.
Nee, dieses, was kosten Dinge und was kosten die im Ausland und was kriegst du denn für 1,50 so?
Ach, du hast ja auch das Land mal verlassen, mehrere
ja,
Male.
Aber nicht auf dem Geburtstag, ja.
Staffel 4, heute mit der guten Idee von Maximilian Pollux.
Ich bin so gespannt. Ich habe heute extra einmal einen Befehl, den ich kaum aushalten konnte, befolgt. Und zwar habe ich die Vorbereitung nicht gelesen.
Ah.
Ja, deswegen bin ich wirklich hochgradig gespannt, was heute abgeht. Meine Reactions werden echt sein. Cool. Wie immer, authentisch, aber noch authentischer als sonst. Weil wenn du schreibst, du darfst das nicht lesen, dann habe ich natürlich normalerweise richtig Bock, das zu lesen. Ne? Also einfach nur, weil es verboten ist. Aber ich konnte mich dran halten und deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen hier.
Lass uns reinstarten.
Ich dachte, es ist eine gute Idee, mit einem Haftbefehl nach Tschechien zu fliehen.
So. Yeah.
Und fangen wir vorne an. Also Straftaten begangen die ganze Zeit. So, das war irgendwie mein täglich Brot. Und tatsächlich hat sich auch schon so einiges angesammelt. Man weiß ja so, ne? Kurz davor kam ich aus U-Haft raus, hab so dieses "I beat a case", wie sie immer so beim Rap sagen, so "yeah, I beat this case", so war ich schon ciao, ciao, so, ne? Zack, rausgekommen, yeah, ihr Mittelfinger hoch. Aber du weißt schon so, okay, das haben die sich gemerkt. Und ich bin aus einer Technicality rausgekommen, also das war jetzt, die konnten es nur nicht beweisen, aber sie wussten genau, dass ich's war. Und war dann draußen und dann haben sie weiter meine Straftaten gegangen und dann kam das nächste Ding. Das kennen viele Leute auf YouTube schon gesehen oder so. Im Grunde wurde jemand angestochen und ich war daneben gestanden. Mitgehangen, mitgefangen in so einer Situation. Erstmal, das wird reichen. Bei mir hätte das gereicht für einen Haftbefehl so. Mhm. Ja, der kam dann auch. Und die Geschichte ist ein bisschen komplex. Belassen wir es dabei. So, ich wusste, ich habe einen Haftbefehl. Und ich habe dann auch angerufen bei den Polizisten, mit denen ich mich am nächsten gefühlt habe. Also von denen ich wusste so, ja okay, die kennen meinen Fall. Und habe halt so gesagt, so, ey, ist das jetzt echt so? Wollt ihr jetzt wirklich, kann man da nochmal drüber reden? Oder wie sieht's aus? Und er so, ja, wir können reden, komm vorbei. Und ich so, ah, du bist
ihr Kleinschlingel.
Ich komme am Freitag. Also, und es war irgendwie Dienstag oder so. Und ich so, ich komme am Freitag, ich muss davor noch den Hund wegbringen und weißt ja, wie es ist, ne? Will jetzt, also wahrscheinlich lässt du mich nicht mehr gehen. Er so, das ist nicht gesagt. Mensch, wenn du dann erstmal hier bist, dann können wir noch. Und ich so, ja, aber falls es dann doch nicht klappt, will ich erstmal alles in trockenen Tüchern haben, den Hund weg, meine Angelegenheiten klären und dann komme ich. Und er so, du, Bollux, das versprichst mal von Mann zu Mann. Und ich so, von Mann zu Mann, niemals würde ich ein Bullen belügen. Nein, wirklich, das war echt so, das war so dieses, da denkst du dir halt auch so, ey Bro, du kommst mir jetzt gerade auf der Freundschaftsebene und von Mann zu Mann unter uns und ich schätze dich für dein Wort und bla bla. Ey, du willst mich ficken halt, so. Ich weiß, du willst
ja,
mir einfach einsperren.
Ja, du versuchst mich
so
zu possieren.
Sag
ja.
mal doch einfach, ich sperre dich ein so.
Ja.
Können wir bei dem Wort Cops bleiben?
Tatsächlich habe ich das ja mal durchdekliniert, das ist keine Beleidigung, es ist tatsächlich, war es früher ein Ausdruck für eine besonders gewiefte Person. Tatsächlich ist es kein, ist es nicht unbedingt ein Ausdruck, also da könnt ihr sogar, wenn ihr das mal, euch das mal rausrutscht und so, da würde ich klar, also da könnt ihr gewinnen vor Gericht.
Zählt nicht als Beleidigung, sagst du.
Sag ich, ich bin aber kein Richter.
Ich sag dann, Paulus hat gesagt.
Ihr könnt es probieren, ihr könnt es auch googeln und so, da kommt es, wenn man es aus dem Rotwelsch nimmt, es ist keine Beleidigung, aber egal, heute ist es zweifelhaft.
Lass
recht,
uns
danke.
Einfach, also ich meine, ey, ich sag,
der Officer.
Ich sag ständig Triggerwörter, also mach doch, was du möchtest.
Nee, der Officer, du hast ja vollkommen recht. Der wollte mich aber ja auch flachsen, muss man sagen. Und ich habe jetzt aber den Braten gerochen mit meinen 19 und dachte mir, nee, da komme ich nicht. Aber hab natürlich gewusst, jetzt ist ernst. Ich bin ab dem Moment auch nicht mehr nach Hause. Ich habe ab dem Moment ein Nomadenleben geführt, so Couchsurfing. Und es gab einen Mittäter. Der hieß Kong. Normalerweise, jetzt werden alle sich denken, ey, wo ist der Blitz und der Donner und so. Normalerweise kommt jetzt ein Donner, wenn ich den Namen sage, weil das ist ein ganz finsterer Geselle gewesen zu der Zeit. Das war ein Mensch, vor dem ich große Angst hatte, so. Zu Recht auch. Das war ein sehr gefährlicher Mann. Mhm. Und ich habe extra seine Nähe gesucht, aus diesem Grund.
Ach so.
Der Name spukte schon die ganze Zeit rum, so in Nürnberg und Schuldeintreibergegenden, so. Es war jemand, der Schulden angekauft hat und die dann geholt hat. Das ist natürlich ein ekelhafter Job, so, das sind ekelhafte Leute. Mhm. Und als ich ihn dann irgendwann kennengelernt habe, war das so, oh, mit dir hänge ich jetzt rum. Du bist jetzt mein neuer bester Freund, weil ich halt, ich mochte sowas, ne? Und wenn mir was Angst gemacht hat, bin ich da immer noch näher hin. Heute kann ich das erklären, damals habe ich das intuitiv gemacht. Und klar, ey, innerhalb von irgendwie dem ersten Treffen, zweiten Treffen sticht da jemand in den Hals, wo ich dabei bin. So.
Boah.
Super, Hammer, toll, weißt du schon, so, und gleich ein Haftbefehl.
Guter Kumpel.
Also richtig, das ist eine gute Gesellschaft. Heute ist das alles ein bisschen anders, damals war das so. Und der wollte sich eigentlich stellen. Der so, pass mal auf, die Nummer ist so und so und so, da können wir mit Notwehr durchkommen. Ich stell mich. Und ich so, cool, gut für dich, ich nicht. Und du siehst so in seinem Kopf so, so dieses Ladezeichen bei irgendwie so, keine Ahnung, ladet, lädt. Und er so, ja, aber dann ich auch nicht. Und ich so, okay, was machen wir?
Warte mal kurz, er hat gedacht, das ist so ein Bro-Ding. Wenn ich mich stelle, stellst du dich auch, ne?
Also das Ding ist, er ist ja kein Idiot. Er hat zu dem Zeitpunkt auch schon fast 10 Jahre Haft hinter sich gehabt. Auf 2-3 Mal so, mal hier 1,5 Jahre, einmal ein Fünfer, einen fetten in Amberg und nochmal 3 oder so. Der weiß natürlich auch, wenn ich mich nicht stelle, dann zieht es die U-Haft hinaus und er braucht ja mich, um diese Notwehrsituation glaubwürdig zu schildern. Und dann sitzt er erstmal. Und dann sitzt er erstmal 1,5-2 Jahre, bis da irgendwas kommt. Dann sitzt er. Und dann hat er sich so überlegt, Und der hatte eine Pitbull-Weibchen, eine Hündin. Und er so, ja, was machst du mit deinem Hund? Ich so, ja, nehme ich mit. Okay, dann fällt alles in Deutschland eigentlich aus, weil in Deutschland kannst du überall kontrolliert werden, wenn du einen Kampfhund dabei hast. So. Ja. Einmal reicht's. Einen Ausweis bitte einmal. Und dann so, ja, okay.
Ja.
Habe ich nicht. Und dann haben wir so überlegt, okay, lass mal nochmal planen, lass mal ein bisschen rummachen. Und dann ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit verstrichen ist, in der wir uns jeder auf seine Art irgendwo versteckt hat. Ich habe überall geschlafen, halt außer da, wo mich die Cops suchen. Und irgendwann kam so ein Anruf, ey, Bro, ich hab was und so, lass uns mal treffen. Und wir treffen uns, Nürnberg, liebe Grüße, Südstadt, in so einer Spilo und Assi-Gegend ein bisschen. Und treffen uns mit einem Typen, mit seinem guten Kontakt. Den nenne ich halt Bärenklau. Ich keine Ahnung, das könnte sogar sein echter Name sein. Ich habe schon lange den Überblick verloren.
Ich habe mal in Bärenklau gewohnt.
Dann war es ein Ort. So. Und der Typ, pass auf, jetzt wenn ich dir den beschreibe, auf den ersten Blick siehst du, der ist kein Gewinner. Weder. Wir sitzen in der Spielothek. Er ist Minus. So, ich spüre es an seiner Ausstrahlung. Und wenn du in der Spielo sitzt und dich mit uns triffst und so aussiehst, dann bist du im Leben auch kein Gewinner. Ich konnte das schon riechen. Und riechen meine ich auch serious, denn dem sein Schweiß hat so krass toxisch gerochen, so nach
Drogen.
Chemie, ja, weil es ein Method war.
Ja.
Es war auch noch ein Method.
Natürlich.
Heißt,
ein stinkender Method.
Er hat Crystal Meth konsumiert. Für die Breaking Bad gesehen haben. Ja.
Wenn wir schon bei Heads sind, gibt ja eine Band, die heißt Motorhead. Und viele wissen gar nicht, dass das auch mit Substanzgebrauch zu tun hat. Oder
oh, was denn?
Motorhead?
Ja, Speed halt. Also die leichtere Variante von Meth. Motorhead, weil die sind halt unter Strom. Ne?
Vroom, vroom. Dann?
Ja. Aha, wieder was gelernt.
Genau, was an ihm noch ein bisschen außergewöhnlich war, der war groß und übergewichtig. Also der war eigentlich eher so, wie du dir jetzt so einen Typen, der im Bierzelt, weiß ich nicht, die Haxen schneidet. So,
wie alt
keine Ahnung.
So?
So im Nachhinein. Jetzt würde ich sofort direkt sagen, so Mitte, Ende 40. Mhm. Aber ist schwer zu sagen, weil ich damals selber erst so jung war und für mich war damals alles über 30, war alt.
Uralt.
So. Der war alt. Wenn ich mich gesehen hätte, hätte ich definitiv gedacht, der ist auch schon Ende 40 halt so, weißt du? Deswegen, der kann auch Mitte 30 gewesen sein. Oder Ende 30, okay. So schwer zu schätzen. Sah auf jeden Fall im Arsch aus und dem ging es auch nicht gut so, ne? Und jetzt erzählt er uns so seine Version von dem Ort, an den wir fliehen können. Dem Shangri-La für Verbrecher. Dem wilden Osten. Weißt du, und ich sitze so da. Und ich meine, ich habe seit ich 13 bin mit hardcore zerschossenen Konsumenten zu tun. So. Und normalerweise gebe ich mir nicht so viel Mühe zuzuhören, wenn mir so jemand was erzählt, während er gerade in der Spielo sein Geld verliert. So, weißt du, ich meine...
Wieso das denn nicht?
Jo, weil dann meistens nicht so viel dran ist. So, vor allem, wenn es beinhaltet, dass ich mein Geld heute bekomme. So, weißt du, das ist, oder morgen, nächste Woche, ey, du hast es nächste Woche. Ich will es lieber jetzt haben, Bruder.
Ja.
Und er erzählt und erzählt voll drauf, alles dort ist so toll und es ist ja richtig geil. Und ey, wenn ihr erstmal dort seid, dort gibt's alles. Frauen, die besten Wohnungen, vor allem Meth. Und alles für 1,50. Alles 1,50. Ey, da gibst du Abendessen. Filet mignon. Ich weiß noch, dass er Filet mignon gesagt hat, weil ich hatte keine Ahnung, was es ist. Okay, Filet mignon, 1,50.
Klingt exklusiv.
1,50.
Das ist geil, alles. Wenn Method sowas sagt. Filet mignon, ich schwöre dir, Dicker.
Ey, genau so halt. Weißt du, ey, wir gehen darüber. Ey, du glaubst es nicht. Erstmal rüber über die Grenze. Pam, grüne Grenze. Keiner kontrolliert uns. Warte mal kurz. Und dann zu meiner Connection. Ich kenn die besten Leute da. Ey, solche Leute, wie ich dort kenne, hast du hier noch nicht gesehen. Ey, da kriegst du Angst. Da kriegst du es mit Angst zu tun. Aber korrekte Leute. Richtig korrekt. Zu mir sind die richtig korrekt. Und so. Und so halt ging's so eine halbe Stunde lang.
Einsam anstrengend.
Und ich so, halt, er ist fertig so mit allem. Und ich schaue den Kong nur an. Ich so, der Typ ist richtig voll von Scheiße. Nichts für ungut, aber der ist voll von Scheiße, so, weißt? Und dann kommen sie, ja, und der so, hey, das finde ich jetzt aber nicht. Ich bin auch ein korrekter Typ, frag alle hier. Gleich einer von da hinten schreit, der ist Scheiße. So, weißt du, so ein Typ war der halt, weißt? Aber was habe ich? Ich habe keine Alternative so. Ich habe einen 46 Kilo American Bulldog, den ich nicht hergebe. So, das war mein Sohn. So, weißt du, ich hatte den 3 Jahre da zu dem Zeit, 3,5 oder was. Ich gebe den nicht her, Mann. Und ich gehe auch nicht in den Knast. Also, okay, dann gehen wir halt nach Tschechien. Ich war davor schon ein paar Mal in Tschechien gewesen, so, aber nicht wirklich so. Ich kannte keine Sau dort, kein Wort Tschechisch gesprochen, hatte keine Connection. Und ja, gut, also mach mal halt. Weißt du, ich meine, in meinem Kopf war so, okay, 100 Kilometer, wir können jederzeit zurückkommen. Es ist nicht so weit, was ja auch damals wichtig war. Ich kann eine Lifeline nach Nürnberg reinhalten. Das heißt, die Schulden, die ich noch habe, ich kann die eintreiben, auch von Tschechien aus. Ich kann unter Umständen Business machen. Wie wär's denn? Knarren, Raubkopien, damals DVDs, CDs, Pornofilme, keine Ahnung, Meth. So, ne? Das war der Gedanke. Natürlich, was ich mir hätte denken können, am Ende war es nur Meth. Weil es immer so ist, wenn Meth irgendwie in dieser Gleichung aufkommt, am Ende ist es Meth.
Ja, aber die Pornos spielen schon eine Rolle. Ne? Also Pornos ja. Und Meth ist eine gute Kombi.
Ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, so, ey, irgendwie bla bla bla, ich weiß das jetzt vom True Crime recherchieren, so, wenn mir ein Fall komisch vorkommt, dann ist irgendwo das Wort meist Meth versteckt. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn so und alles andere ist so, ja, Meth. Und sobald Meth irgendwie da drin ist, dominiert es so die Geschichte, so, weißt du? Mhm. Genau wie bei dem Typ. Egal, was der sonst noch war. Meth dominiert. Also, okay, auf geht's. Reiten wir den gläsernen Drachen von Tschechien, so, weißt du? Ich habe mich ready gemacht, so.
Reiten wir den gläsernen Drachen.
Was machst du sonst noch? Du verabschiedest dich von deiner Familie, von deinen Freunden, klärst diese letzten Sachen, so, okay, ich konnte den Spike nicht direkt mitnehmen. Erstens kann ich nicht mit ihm über die Grenze. Ich hab einen Haftbefehl. Eine Kontrolle, das war's. Ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon selber nicht mehr mit ihm gegangen, sondern irgendwelche Weiber, wo ich halt übernachtet habe, haben halt den Hund Gassi geführt. Also zu meinen Eltern so, die wussten eh, dass ich einen Haftbefehl habe, weil wo schaut die Polizei zuerst? Da, wo ich gemeldet bin. Ich war zu Hause gemeldet. Also die, ja, wir wissen's, die haben die Tür eingetreten. So, wir sind uns durchaus bewusst, dass die dich suchen. Übrigens eine miese Nummer, die viele Gangster machen in dem Alter. Teilweise mit Einverständnis der Eltern, teilweise ohne. Es geht so weit, dass du Sachen bunkerst bei deinen Eltern. Manche bleiben einfach dort gemeldet, eben wegen diesem doppelten Boden. Wenn sie kommen, weiß ich. Und das habe ich auch gemacht und das wussten meine Eltern sogar. Wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich mir gedacht habe, okay, die kommen dann zuerst zu euch, die bringen euch zuerst in Lebensgefahr.
Super, ja.
Ich habe es ja gar nicht so gedacht. Ich so, die wollen ja mich, was sollen die mit euch? Also
ja, was das für eine Situation kreiert, was das auch an...
schießen,
ja.
Weißt du, ich meine?
Ja, ist man sehr egoistisch, ne? Sehr, sehr auf sich fokussiert. Mhm.
Waren bei euch zu Hause eigentlich auch Hunde?
Nee. Gott sei Dank, weil die hätten ja schon, die hätten erschossen. Ja, aber die hätten auch um einen haben meinen Bruder erschossen. So, weißt du, das SDK geht da rein halt, die suchen einen Messerstecher, der aus mehreren Gründen Haftbefehle hat. So. Und bei uns war ja, Schusswaffen war immer ein Thema, auch für die Polizei, das wussten die so. Mhm. Also üble Nummer.
Wie war das Feedback von deiner Familie, als du gesagt hast, hier, ich hau jetzt ab? War das ein, ja, okay, dann hau mal rein? Oder war das ein, ey, willst du nicht lieber diesen oder jenen Weg gehen? Also wurdest du da bequatscht oder hat man gesagt, hade...
Hallo, ciao.
Viel drüber nachgedacht, weil im Nachhinein, so mit dem, was ich jetzt weiß oder wie ich jetzt mit solchen Jugendlichen arbeiten oder so in die Familie reingehe, da wurde nichts gesagt. Mhm. Jetzt habe ich dann überlegt, warum wurde nichts gesagt? Ich mache das ja schon seit 13. Also ich bin ja schon die ganze Zeit so. Es wurde ja schon jahrelang was gesagt. Ich wohne schon seit Jahren nicht mehr zu Hause. So, es ist so dieses, immer wenn wir ihm was sagen, meldet er sich nicht mehr.
Ja.
So, okay. Und übrigens an der Stelle mal, die jungen Leute, die hier zuhören, sind zum Glück auch clever und verwenden das nicht toxisch. Und da war ich genau, da habe ich das Kiffen angefangen. Also zwischen 13 und 14 hat mir jemand was gesagt, das mein ganzes Leben als Jugendlicher verändert hat. Und zwar, lieben deine Eltern dich? Ich so, ja. Also dann sitzt du am längeren Hebel. Und der war ein paar Jahre älter als ich und der hat diesen Spruch wahrgemacht. Den seine Eltern haben ihn auch geliebt. Zum Beispiel, die haben ihn irgendwie wegen irgendwas irgendwie strafen wollen. Er klaut den Mercedes.
Natürlich, fährt damit, ey, zack, das
fährt,
so
er fährt
Sinn.
Besoffen damit in den Kreisverkehr. Und jetzt, was jetzt? Haben wir das jetzt geklärt mit dem Hausarrest? Oder was soll ich morgen tun? So, weißt du? Ich kann auch dieses Haus anzünden.
Die lieben mich trotzdem, ja.
Weißt du, das ist so, der hat es mir gesagt. Also, wenn sie dich lieben, sitzt du am längeren Hebel. Und das ist halt, das
aber
macht
wie
bei mir tödlich.
Ja. Mhm.
Und wenn die Antwort nein ist, hast du ein Problem.
Also, der hätte gesagt, dann gehst du. Weil du lässt dich nicht bestrafen. Du lässt dich nicht dominieren. Punkt. Der hat damals eher so, ich verdiene mehr als meine Eltern. So, ich lasse mich bestimmt nicht dominieren von meinen Eltern. So ist der Ding gekommen halt.
Das mit dem Dominieren sieht heute ganz anders aus.
Aber krasse Nummer halt, ne? Wenn du das dann auch umsetzt, wenn du sagst, naja gut, wenn ihr mir Hausarrest geht, hau ich ab. Wenn ihr mir mehr Hausarrest ab, klaue ich Geld und hau ab. Wenn ihr mir noch mehr Hausarrest, dann begehe ich eine schwere Straftat. Wenn ihr mir kein Geld gebt, mache ich einen Raub. Also wo?
Mhm.
Ja. Es hat keiner was gesagt. Und jetzt kommt, glaube ich, noch eine Sache dazu, die mir auch mal aufgefallen ist. irgendwie dieses, ich habe immer den Eindruck gemacht, ich wüsste, was ich da tue. Ich so, ja, dann kommen halt die Cops, dann ist ein das, dann machen wir aber so und so und dann weiß der Anwalt. Ich habe andere Menschen das so verkauft, dass sie nicht gezweifelt haben. Ja. So, wenn du so selbstbewusst bist, ja, jetzt habe ich den Haftbefehl, aber es passt schon. Ich gehe jetzt erstmal, das klärt sich. Da habe ich irgendwas von Verjährungsfristen gebrabbelt. Was? Das verjährt, in 10 Jahren bin ich wieder da. Soll ich jetzt 10 Jahre im Knast oder soll ich 10 Jahre im Ausland? Das stimmt ja gar nicht alles.
Das ist eine Fähigkeit, die du ja auch gebraucht hast für dieses Leben allgemein. Nicht jetzt nur bei deiner Familie, sondern dieses selbstbewusst wirken, obwohl man innerlich gerade komplett Krieg hat, ist natürlich ein Skill in dieser Welt.
Selbst wenn es gestimmt hätte, Dicker, jetzt mal Spaß beiseite. Du bist 10 Jahre weg. Wenn du wiederkommst, bist du ein Fremder. Du warst ja da schon.
Du weißt
nicht,
was in 10 Jahren passiert. Da kann ja alles passieren, ne?
Ja. Aber wir können uns ja besuchen. Ich wollte eh nie in Deutschland leben. Ihr wisst doch, ich gehöre gar nicht hierhin. Schaut mal, wie kalt es ist. Doch scheiße. Ja. Also ich besuche Freunde drüben, die helfen mir, den Pass zu bekommen. Und dann sehen wir weiter. Wenn ich den Pass habe und der gut ist, kann ich auch einfach mal kommen, so, ne? wenn sich das ein bisschen gelegt hat. So, was willst du denn sagen?
Ey, das sind alles meine Argumente. Also wir verlassen das Land nicht wegen Straftaten.
Ja, aber wichtig, ich will ja auch wieder was, weil sonst würde ich mich gar nicht melden. Also hier ist mein Hund. Ne? Mhm. Der muss bei euch bleiben, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Aber das wird schnell gehen. Also in 1-2 Wochen, maximal 4 Wochen, habe ich da drüben alles safe und geklärt. Dann kann das bald
aber
kommen.
Sicher.
So.
Aber sicher.
Freundin damals noch geklärt. Das war irgendwie Justine, kennen wir noch. Der Nachfolgerin, weiß ich, werde ich nicht vergessen. Die hat mir im Fürther Stadtpark, wo wir uns so konspirativ nochmal getroffen haben, wo sie mir nochmal meine Sachen gebracht hat und so, hat sie mir noch einen Blowjob gegeben, so bei so einer Tischtennisplatte. So, vergiss mich nicht, ich so, na, auf gar keinen Fall, vergiss mich nicht. Mila Superstar.
Ja, klar,
sie
so
weiß,
sie. Liebe Grüße, Mila.
Liebe Grüße, hast du gut gemacht. Bis heute hat er den Blowjob nicht vergessen.
Und es war sehr nett, es war genau das, was ich da gebraucht hatte. Genau.
Siehst du, ey, die Frauen.
Also außer einer neuen Identität und kein Haftbefehl und ein bisschen Geld, war das wirklich Hammer.
Sehr gut.
Die war auch echt süß eigentlich, da kam später zu Streit, aber egal. Auf jeden Fall zuckersüß an dem Abend. Und mit dem Haftbefehl, ich bin nicht heim. In der Nacht habe ich bei so einem lesbischen Pärchen übernachtet, die hatten halt Schulden. Die eine konsumiert, die andere nicht. Die eine ist hart lesbisch, die andere eher so bi. Muss das aber so mittragen, was ihre lesbische Konsumentenfreundin so verkackt die ganze Zeit. Und die hat mir, ich weiß nicht, das waren ja damals gar nicht mal solche Riesensummen. Das war so, die hat mir 800 Euro geschuldet oder was. Aber ich so, dein Leben gehört mir. Ich wohne jetzt hier und morgen fährt sie mich nach Tschechien. Klar, oder? Ja, klar. So, weißt du, 800 Euro, so, oder? Würde doch mal, das sind schwere, ja, das schwerste Braten.
Das geht in Brandenburg schon für einen Fuffi.
Ja, eben so. Ich so, ey, und ich nehme den Hund mit. Also, und die hatten halt einen Opel Corsa.
Geil.
Der alte Opel Corsa. Ne? Mhm. Wir reden hier von 2003 oder 2004. So, also Gott eckig im Himmel.
Und wunderschönes und auch riesengroßes Auto. Ein perfektes Reisemobil.
Pass auf, was jetzt kommt. Wir sind ja jetzt schon Kong, ich, sie. Plus der 125 Kilo Bärenklau, der so hinten drin hält, das sitzt so drin, ne, schwitzt, wir holen den noch ab. Dann, also wir müssen noch in der Pension vorbei, da muss ich was holen. Wir kommen an, er bricht so die Tür auf. Ich so, ach so, okay, du hast keinen Schlüssel. Also die haben das Schloss ausgetauscht.
Die Schweine.
Hatte dort Schulden halt, hat die irgendwie seine Sachen einbehalten, ist der da noch eingebrochen, hat seine Reisetasche geholt und so. Aber versteht mich falsch, ich habe diesen Typen direkt richtig gelesen. Ne? Das war nicht, dass ich dachte, das ist nicht so. Ich wusste das genau, bloß was soll ich machen halt. Das manchmal. Ja.
Er kann Filet Mignon für 1,50 besorgen.
So,
eben.
Ey, so, wenn er irgendwas für 1,50 besorgt, weißt du, wenn er weiß, wo Tschechien ist, bin ich schon froh. Was ich ihm halt geglaubt habe, und das schwöre ich, weil er halt ständig hin und her gefahren ist, weil der kam ursprünglich, glaube ich, aus Weiden oder so. Das ist so Grenztown. Das ist, wenn du aus, wie wenn du aus Tijuana kommst. Dann wirst du einen Mexikaner kennen. Komm, fick dich halt, weißt du, ich meine. Und er so, wir fahren über die grüne Grenze. Deswegen Haftbefehl. Haftbefehl, Maftbefehl. Wir fahren über die grüne Grenze. Egal. Auf dem Weg, ich halt Reisetasche dabei.
Kurze Zwischenfrage. Wie ist die Stimmung in dem Moment? Sind alle so gut, voller Taten? Ja, das, du erzählst es nämlich wirklich so, als wäre die Stimmung gut gewesen. Als
da war die Stimmung noch gut.
Okay.
Also ich habe auch, wir haben jetzt natürlich, ich habe dir doch was gesagt. Wenn eine Sache in einer Geschichte vorkommt, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Sache die Geschichte dominiert. Bitte. Also, die Laune war dementsprechend gut so. Weißt du, ich meine, spätestens da, als wir ihn gesehen haben, haben wir angefangen, Mess zu konsumieren. Also, gut, let's go.
Aber ist es nicht auch ein bisschen angespannt? Also Stimulantien, gerade Meth, mega potent. Und dann über die grüne Grenze zu fahren? Es ist nicht die grüne Grenze, die ich glaube, oder?
Die grüne Grenze ist ein Begriff für, als es noch Grenzen in Europa gab. Kinder, ihr erinnert euch nicht daran. Und deswegen denken so viele von euch jetzt, dass man das ändern muss. Das war uncool. Es ist eines der schönsten Gefühle, die man haben kann, dass wir einfach so nach Frankreich fahren können, nach Spanien, wenn wir wollen. Und niemand das Recht hat, uns das zu verwehren. Ich erinnere mich noch an Grenzen. Auch an die Niederlanden. Als ich das erste Mal in den Niederlanden, da gab es noch Gulden. Ich habe in Gulden Drogen gekauft. Wisst ihr?
Ja.
Da gab es eine echte Grenze.
Wo liegt Gulden? Nein, ich weiß schon.
In Gulden Grenze. Ah, du Fuchs, neben Bernklau.
Der, ist halt so.
Das Ding ist, Tschechien hatte noch viel länger eine Grenze, weil damals noch überhaupt nicht mit Europa konform hatten. Haben ja auch heute, glaube ich, noch ihr eigenes Geld und so. Und also es gab Grenzposten, so wie richtig, wie ihr es im Fernsehen, wenn ihr noch nie in Tschechien wart, so wie ihr es im Fernsehen kennt, so da fährst du durch und dann stehen und dann wird jedes Auto, gucken sie rein, nachts mit der Taschenlampe, wollen Ausweis, ziehen Autos raus, halten LKWs an, winken auf gut Glück durch. Es ist eine Grenze halt. Und die grüne Grenze ist, du fährst halt über irgendein Dorf und da über einen Wald zum Beispiel. Ah, du fährst irgendwo, wo es keinen Grenzposten gibt. Und da ist halt das Ding, wenn du da niemanden begegnest du niemanden, super. Wenn da zufällig ein Polizeiauto steht, dann halten die dich safe an, wenn du kennst. Also ja, was machst du mit deinem Opel Corsa mit vier Leuten so, weißt? Die alle auf Mess sind, okay. Also, wir haben uns verfahren.
Du wolltest mich schon einen Weißspaziergang machen.
Ist hier cool.
So, nein, hier ist Kronen, aussteigen. okay, also, worauf ich hinaus will, erstmal, was habe ich dabei? Einmal wechselnde Hosen, einmal Pullis. Ich habe ein halbes Kilo Hasch mitgenommen. Was man erstmal aber denkt, dass man nicht machen würde, weil ich hatte keine Connection und das war mir wichtig. Also das war wichtig. Das war wirklich wieder dieses, ne, ohne Medikament. Ich hatte damals noch kein Rezept, aber es hat denselben Effekt gehabt, nämlich es verhindert, dass ich mir und anderen Menschen was Schreckliches antue. Mhm. So.
Und davon geht man ja auch erstmal nicht aus, dass Leute Dinge nach Tschechien schmuggeln, anstatt anders.
Ja, auch wieder ein guter Punkt. Ja,
sehr guter Punkt. Deswegen, das war auch seine Begründung, als er dann gesagt hat, ey, wir fahren doch nicht über die grüne Grenze, weil ist immer schwierig. Besser macht man das mit zwei Autos. Das eine Auto fährt vor, ruft nochmal an. Wir sind alleine. Was ist, wenn wir begegnen? Kommt, wir fahren einfach über die normale Grenze. Das ist besser. Und ich war schon so, okay, der scheißt auf jeden Fall, wir müssen einem Polizisten in die Augen sehen. Zwei sogar. Einmal dem Deutschen beim Rausfahren, das interessiert den Scheiß. Tschechien beim Reinfahren, so, weiß man nicht. Jetzt hatte ich, und das ist noch wichtig, insgesamt 300 Euro dabei. Jetzt denkt man sich, okay, du gehst also in ein anderes Land, um dir ein neues Leben aufzubauen und du nimmst 300 Euro mit. Entweder warst du davor verdammt schlecht in dem, was du gemacht hast und ihr kennt mich, bis auf das Buch habe ich nicht viel verkauft. Also bin ich eigentlich gut in meinem Business. Ich hatte viel, viel mehr Geld. Ich habe es bloß nicht mitgenommen. Das klingt komisch, weil wenn ich es mir heute überlege, ich weiß genau, wie es sich angefühlt hat. Ich weiß genau, was ich mir gedacht habe. Ich weiß das alles noch ganz genau und es war so, ich komme nicht als Gast. Ich komme nicht als Freier in dieses Land. Ich komme als Räuber. Weißt du? Ich komme als Dealer. Und wenn es sein muss, als Schlimmeres. Ich brauche kein Geld in eurem Land. So, ich werde mich von dem ernähren, was ich finde. So, ne? Und das ist so, der Krieg ernährt den Krieger.
Krasser Spruch, klingt aber auch erstmal wie so ein Challenge-YouTube-Video. Schaffe ich es mit 300 Euro in Tschechien einen Neustart zu beginnen?
Hör auf, ich schwöre. Genau. Genau so. Bloß, dass ich halt, ihr könnt mich damals nicht vergleichen mit dem, was ich heute bin. So, ihr würdet mich nicht wiedererkennen. Ihr würdet sehen, dass dahinter Angst steckt und dass Angst und Konsum und einfach nicht wissen, was ich bin. Aber das Resultat war Gewalt.
Mhm.
Also bei mir, so, ich war nicht, um eine Challenge zu machen, ich war, wie Napoleon hat gesagt, sich aus dem Land ernähren.
Oh.
Und dieses, ich wollte kein Freier sein. Das war das Schlimmste für mich, dass ich dorthin komme und dass die denken, die können was von mir nehmen. So, ich wäre bereit gewesen, dafür zu sterben halt.
Ich sag's mal ganz gerade raus, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute erst kennengelernt haben. Denn damals hätten wir bestimmt vielleicht das ein oder andere konsumiert. Ich hätte vielleicht sehr viel von dir gekauft. Du hättest mich auf jeden Fall ausgenommen. Und ich glaube, das wäre nicht gut geendet.
Alle Kann drei. Sein. Hätten wir uns alle drei damals gekannt, wären wir alle gleich alt ungefähr. Das wäre... Also wir säßen safe nicht hier. Aber wir hätten sehr viel noch mehr gemeinsam erlebt. Das wäre, oh mein Gott.
Ich wäre tot.
Das wäre interessant.
Woher könnte sein, dass das der Schiss ist? Jetzt ist das Ding so, es gibt noch einen weiteren Grund. Ich habe schon gesagt, Angst war eine meiner Triebfedern für das ganze Verhalten, das aggressiv gewirkt hat, aber eigentlich Angst war. Und eine der großen Ängste, die ich hatte, war, dass Kong mich ausnutzt. Ich wusste nämlich, der hat keine Kohle. Geld war für den so ein Mittel zum Zweck nicht mehr.
Mhm.
Und das ist ein Mann, der keine Statussymbole feiert, der keine Frauen feiert, der keine Ambitionen hat, Reichtum anzuhäufen, schön zu wohnen. Das ist dem alles egal. Geld ist original. Später haben sie das bei Joker immer so gesagt, ey, Geld ist nur gut, weil du davon Sachen kaufen kannst, die explodieren. So, weißt du, das war, dem sein Ding war, ich brauche halt Geld für ein Nachtsichtgerät. Aber ich kaufe mir, der hatte keine Statussymbole.
Aber was war sein Antrieb im Leben so?
Ist schwer zu sagen. Wut, Hass. Hm.
Trauma.
Tatsächlich. Hass, Trauma, der kam aus der Die Fee. Ich weiß nicht, ob ihr Die Fee kennt. Der ist so ein bisschen in der autonomen Hausbesetzer-Szene ganz früh aufgewachsen. Der war so, hat einen Hass gegen den Staat gehabt, hat einen Hass gegen die Gesellschaft, gegen andere Menschen gehabt. Eigentlich hätte der auch politisch motiviert sein können. So.
Mhm. Aber wahrscheinlich so ein alter Punk irgendwie dann auch?
Da schon nicht mehr. Da war der einfach, da hast du gar nichts gesehen, was der ist. Einfach plain. Der hatte immer eine beige Dickies-Hose an, beigen Pulli, manchmal Kapuzenpulli bei Nacht. Schwarze Jacke, fertig, unauffällige Schuhe. Komplett unauffälliger Typ. So.
Wieso war Kong mit dieser Einstellung Gangster?
Das ist eine Frage, die ich dir mal stelle. Ich will mit dir mal einen Podcast machen. Das Ding ist, was bist du sonst? Der hat in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tag, also als Erwachsener, gearbeitet.
Da kenne ich viele.
Aber was soll er machen? So, ne? Was soll er machen? Wo findest du dein Zuhause? Mhm. Und wenn Gewalt etwas ist, in dem du dich wohlfühlst, dann wird diese Szene dich holen. Der kam auch vom Kampfsport, so, da aber nicht erfolgreich geworden oder nicht genug reininvestiert. Und wir hatten keine Alternative für diese Menschen. Für jemand, der Gewalt so sehr liebt, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Wo denn? Henry Maske oder was? Das ist ja also nein.
Der Gentleman-Boxer. Also,
es gab Boxer, gab schon, aber da musstest du schon...
Ja, da brauchst du ein Image und ein Background und auch Kohle, die dich da hingebracht hat und so. Das war was ganz
nicht.
Anderes
der hat, gewesen. Der hatte nichts. Vor kurzem habe ich ihn gefragt, weil er heute nicht mehr gewalttätig ist tatsächlich, warum er gewalttätig war. So sehr, dass das sein defining Feature war. So, und ich so, ey, warum war das? Und er hat echt 10 Sekunden Pause, weil es funktioniert. Und ich so, boah, fuck, übel. Und das haben die aber auch gelernt, ne? Also das wurde ja nach unten reingepresst schon in ihn. Schon im Jugendknast, der war in Ebrach als Kind. Das ist in den Sälen haben die Starken die Jüngeren vergewaltigt. Mhm. Weißt du, da gab es einen Kohleofen, die hatten so irgendwie 12 bis 20 Leute in diesen Räumen. Um den Ofen rum war es warm, alles was weiter weg war, war halt kalt. Und die nah am Ofen waren, sind dann raus und haben einen geraped und sind dann wieder zum Ofen. So. Also das ist... Boah. Er hat auch gesagt, seine erste sexuelle Erfahrung war, wie er jemanden mit einem Besenstiel vergewaltigt hat.
Er war seine erste sexuelle Erfahrung. Boah, zieh dir das rein.
Übrigens so viel dazu zum deutschen Strafvollzug, Leute einsperren, 14-Jährige einsperren. Viel Spaß, ne?
Ah. Also, was macht Kong heute? Weil du hast gerade gesagt, du hast mit ihm gequatscht und er hat gesagt, ja, hey, was funktioniert hat.
Er ist entlassen auch, ist frei, schon seit vielen Jahren straffrei. Er hat nichts mehr mit der Szene zu tun, definiert sich eigentlich über das Zusammenleben mit seinem Hund und so. Mhm. Versucht, unauffällig zu sein und hat der Gewalt abgeschworen. So.
Ja.
Cool. Ganz stark. Hey, liebe Grüße.
Kommen wir auch irgendwann mal drauf, vielleicht, wie man sich so löst oder so. Aber es ist halt auch das Alter. Der ist jetzt Richtung Mitte, Ende 50, so, der fühlt das auch nicht mehr so.
Es
weißt
ist
du?
Ja
regt sich nicht mehr so auf.
Anstrengend, immer so wütend zu sein.
Mhm. Genau, und ich wollte nicht, dass der mich aussaugt. Ich wollte nicht, dass ich jetzt da mit Geld rüberkomme und er dann auf meine Kosten lebt. Ich wollte, dass wir beide so unter Druck sind, dass wir halt hustlen müssen. So, das war auch eine der Motive. So, ich nehme keine 10.000 Euro mit, nur damit er dann chillen kann. Weißt?
Klar.
Wenn alles 1,50 kostet. Was er noch dabei hatte, waren 2 neue Handys. Der hat ein paar Handyverträge davor noch gemacht. Voll clever so, weil die wird er nie bezahlen müssen. So, weißt? Handys dann verkaufen. Sind wir nicht früher drauf gekommen. Und der hatte tatsächlich eine Lupara dabei. Also eine kleine, doppelläufige Schrotflinte. Die ist älter als er und ich. So. Die wird auch in 100 Jahren immer noch funktionieren. So. Mhm.
Okay, crazy.
Die hatten wir noch in der Reisetasche, aber es ist jetzt schon langsam ekelhaft so.
Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt eine Schrotflinte, ihr habt Hasch dabei, seid komplett auf Mess, also habt ihr auch Mess dabei. 300 Euro hast du dabei und einmal Klamotten.
Kugelsichere Weste noch.
Oh.
Und eine gestohlene auch noch in so einem NATO-Blau, so einem
natürlich
hässlichen,
eine
dass du weißt, dass die auch noch von irgendeinem Soldaten so gepflückt wurde, so, weißt du? Die hatte, glaube ich, so, die hatte so innen drin so eine komische Seriennummer, die nicht raus... Also, ja. Ich bin nie kontrolliert worden, wenn ich nach Tschechien rein bin. So, warum auch? Macht keinen Sinn, wie es Roman schon gesagt hat. Wen willst du kontrollieren? Auf jeden Fall kurz vor der Grenze, wirklich, ich meine, keine 2 Kilometer entfernt, kommt er so, ja, hier in der Tasche hätte eigentlich mein Ausweis sein müssen. Der ist nicht drin.
Wer?
Der Bärenklau.
War klar.
Weißt du, ich sehe schon seine Augenfarbe nicht, weil solche Pupillen so, die ich so, Alter. Und jetzt, ich versuch's kurz zu machen. So, stell dich vor, du fährst auf diese Grenze, also du bist 2 Kilometer weg. Okay, du hältst an. Was machen? Du schaust diesen Typen an, diesen 125 Kilo Mann. Du guckst, du überlegst, okay, lassen, ohne Ausweis geht nicht. Wir brauchen den aber. Und ich dachte mir, dass der Wichser nur dahin gefahren werden wollte und jetzt auch, weil der wollte auch nicht mit uns rumhängen. Jeder wusste, dass der Kong gefährlich ist. So, weißt du? Mhm. Und 2 Leute Haftbefehl im Auto. Ja, vielleicht wollte der uns loswerden, dachte ich mir so und will jetzt irgendwie zu Fuß hier drüber laufen. Also, okay, nein. Du packst deinen Arsch jetzt in den Kofferraum. und wir fahren darüber. Jetzt quetsche ich diesen 125, dieses Monster von einem Menschen, schwitzend und stinkend und schniefend in diesen Kofferraum.
So ein Menschen hatte ich in einem Flugzeug neben mir sitzen. Ich kann es mir so gut vorstellen gerade.
Da brauchst du Platz eigentlich. Und Flugzeug und Kofferraum sind beides Orte, wo das nicht so passend ist.
Ey, aber ganz kurz eine Zwischenfrage. Mhm. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin auf so einer Mission. Mhm. Und dann sagt einer, ich habe meinen Ausweis vergessen übrigens. Sag mal, ist das nicht irgendwie, also denkst du da nicht, ey Kollege, ich hau dir auf die Fresse, Alter?
Nochmal, ich wusste alles vorher. Ich bin nicht mehr überrascht. Es hieß ja grüne Grenze, das hat im letzten Moment geschiftet. Dann auch Ausweis und Papiere, deswegen bricht er ja in der Pension ein. Dass das dann da nicht drin ist, da kannst du ihm jetzt schwer irgendwie dann noch so... Ja, du bist halt eh ein kompletter Versager von vorne bis... Das war das Erste, was ich zu ihm gesagt habe. Der ist scheiße. Der ist doppelt so alt wie ich und trotzdem, und da weiß ich schon, wenn ich das als so ein junger Mensch zu jemandem sagen kann und der das hinnehmen muss, dann ist er halt scheiße.
Ja.
Das war mir klar so und das war jetzt keine Überraschung. Das Ding war, dass der hat reingepasst in den Kofferraum, Kofferraum zu, ponk, das Auto hinten so halt eigentlich so, du siehst, da ist was im Kofferraum. Und dann fahren wir und die kommen die ganze Zeit. Ich schwör's dir, ich fick diesen Typen, ich mach diesen Typen kalt, ich schwör's dir, der Typ, Mann, der regt mich so. Und hinten siehst du nur so diese Klappe, so diese Klappe, diese kleine Filzklappe, die so oben drauf ist über dem Kofferraum, die wackelt die ganze Zeit so.
Man nennt es die Hutablage, die Hutablage.
Ach, das Ding von innen, ich dachte, ey, wo ist denn von außen auf der
Nein, die Hutablage.
Diese Filzklappe.
Und wir haben nicht mal einen Hut dabei. Weißt du, wir haben nur diesen Typen im Kofferraum. Klack, 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 klack.
Wie geil, wenn ihr noch einen Wackeldackel gehabt hättet.
Ey, ich hätte irgendwas, eine Klorolle in einem, eine Klorolle ja, mit
genau,
einem Strickding.
Ja.
Das wäre gut gewesen. Stattdessen klackert es die ganze Zeit nur so, ich so, ey, mein Puls steigt. Ich höre ihn so. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. So, wir sind ein Kilometer, also 500 Meter. Ich sehe das Ding. Wir fahren drauf zu halt. Weißt du, Riesengrenzübergang. So überall, mehrspurig. Das. Also, ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Ich so, halt jetzt dein Maul, bitte. Halt dein Maul. Ein. So, zack, 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 zack. Nein, wirklich, wirklich. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Ich so, ey, der Ding haut hinten drauf. So, halt jetzt dein Mund. So. Ich krieg keine Luft. Ihr müsst anhalten. Ich krieg keine Luft. Die Klappe geht hoch. Du siehst so einen halb verschwitzten Typen so. Dreht ab, weißt du, halt 50 Meter vor diesem Grenzübergang mit einem, ich glaube, der war sogar weiß, der Corsa. Wir drehen ab.
Der Junge.
Vor allem, das hat jeder gesehen.
Ja, ach.
So, weißt du, wir
ich
drehen ab. Sie gibt Gas und wir fahren wieder zu dem Ort, wo er so reingestiegen ist. Ich mach's ganz kurz. Er war um ein Haar erschossen worden. In dem Moment. Da hat nicht mehr viel gefehlt, so. Und an der Stelle, immer wenn ich die Geschichte so rekapituliere, fällt mir auch wieder jetzt sie ein, die Fahrerin, die von nix wusste.
Die ach, sieht jetzt ja, die zum ersten
Mal, die sieht jetzt zum ersten Mal die Schrotflinte. Übrigens, warum brauchen wir eine Fahrerin? Keiner dieser drei Leute hatte einen Führerschein.
Natürlich nicht.
So, der eine hatte diesmal einen Ausweis. Und jetzt sieht sie die Schrotflinte. Jetzt sieht sie das. Sie hat davor Kong schon gehört, den Namen. Sie weiß, alles ist schlimm. Er so komplett unzugänglich. Ich mach den kalt. Ich so tipp ihn die ganze Zeit an. So, ich so, ey, wir brauchen dieses Auto, weißt du schon? Okay, steig aus. Ich so, nein, nein, das, so ist es nicht gemeint, weil der andere so im Kofferraum hat. Und dann halt, nein, das ist nicht gemeint. Man lass ihn einfach. Weißt du schon, das geht schon. Wir müssen, okay. Und er so, du gehst jetzt in diesen Kofferraum. Du machst keinen Mucks, bis wir drüben sind, weil wir sind dann an eine andere Grenze gefahren. Von raus wird auch bis nach Fürth im Wald, also erstmal nochmal wieder 100 Kilometer Fahrt. Und dann so, du gehst dann in diesen Kofferraum, du bewegst dich nicht und wenn ich irgendwas höre, dann schieße ich dich, bevor die uns verhaften. So war die...
Ja, ungefähr.
Aber ist schon crazy, ne? Ist schon echt crazy. Es ist ja alles Vergangenheit und so, ne? Aber was geht denn in dir ab, wenn du das heute aussprichst? Ey, wir hätten da um so ein Haar jemanden fast erschossen. Das ist ja...
An ihn... Auch immer noch bei aller Liebe, bei allem Humanismus, den ich mir angewöhnt habe, so das war alles klar, so er ist freiwillig dort, er weiß, was er tut, er weiß, mit wem er zu tun hat, er weiß, was er macht, er hat uns ja gefickt, also er hätte es auch vorher sagen können. Es gibt einen Menschen in der Geschichte, der mir unendlich leid tut und es ist sie.
Mhm.
Es ist sie, weil ich weiß noch genau, ich weiß heute noch, wie das gerochen hat, ich weiß heute noch, wie dieses Waldstück aussah, ich weiß noch, wo ich am Auto so mir gedacht habe, oh, ich sollte hier nicht sitzen, mal lieber aussteigen so. Also ich habe Traumareaktionen auf diese Situation, obwohl auf mich keiner eine Waffe gerichtet hat, basically. Mhm. Aber sie saß im Auto und als sie aussteigen würde, hieß es ja, bleib sitzen so. Und eben basically, wenn du auf einen Kofferraum zielst, zielst du auf die Frau, die vorne sitzt, mit.
Ja, genau.
Und das tut mir leid, weil ich wette, dass sie, in dem Moment hast du dir nichts angemerkt, aber ich weiß, dass das später kommt. Und
ja,
ich,
ja.
Mich würde nicht wundern, wenn die heute noch da nicht fertig ist damit.
Mhm.
Für ihn ist es mir, mein, ey, es hätte auch mich erwischen können. So, das ist das, was wir halt damals gemacht haben. So. Jetzt, das Beste war eher so, ey, ich ziehe einfach meine Schuhe aus. Und ich so, ja genau, an den Schuhen wird es gelegen haben, dass du nicht reingepasst hast in den Kofferraum. Verdammter. Aber dann ist er ohne Schuhe, ist er dann wieder in den Kofferraum rein. Dann hat er anscheinend mehr Platz gehabt, dann ging es besser. Und dann war halt dieselbe Nummer.
Keine Luft, Hauptsache, du fühlst dich wohl.
Ich krieg keine Luft, zieh die Schuhe aus.
Ja, dann geht's.
Er selber hat gesagt, ich muss die Schuhe ausziehen, dann geht's.
Okay.
So. Dann Schuhe ausgezogen, dann wieder halt bei der nächsten Grenze reingestiegen, Kofferraum zu, hingefahren, wieder tuk, wieder so, ey, wenn das jetzt nicht aufhört, dann, ich schwöre, dann hört's so auf. Aber Leute, ich krieg keine Luft, so wieder so, ich, bitte fahr schnell, ich krieg keine Luft. Und dann wartest du ja, und dann vor dir ist ein Wagen, der erst durch muss, und dann der nächste Wagen, der durch muss. Und original bei uns, ich meine, ich sitze vorne, ich tue, als wäre ich ihr Freund, und Kong ist unser Kumpel, mit dem wir rüberfahren, halt zum Zelt oder
was.
Was hattest
du für einen Style überhaupt damals? Wie sahst du eigentlich aus?
Ey, absolut nicht lesbar, so einfach graue Hose, schwarzer Wollpulli, nicht in Übergröße, sondern dass es halt passt, so, ne? Also, eigentlich so wirklich, dass du danach nicht sagen kannst, was hatte der Typ an so.
Okay.
Ist das so ein Greyman-Ding? Also das macht man ja auch, wenn man aus urbanen Geländen flüchtet als Mission. Da gibt's ja dieses Greyman-Ding, dass du so unscheinbar wie möglich Mütze vielleicht noch...
Die Schuhe waren zum Beispiel ganz schwarze K-Swiss damals. Die hatte damals jeder. Die hatte damals jeder. Und die dann, wenn du so schwarz bist. Es ging eigentlich eher drum... Ich wollte auch nicht auffallen, so, weißt du? Also es war einfach der Look, den du nicht auffällst. Und den fahre ich aber seit ich 16 bin eigentlich, so, weißt du schon? Warum? Weil an jedem Bahnhof kontrolliert wirst, wenn du auch nur eine Sache hast, Alter. Du brauchst nur Bob Marley-T-Shirt haben, die ziehen dich raus, so.
Ja.
Also das war mir schon wichtig. Und sie war eigentlich cute, so. Riesenbrüste. Und das, sure, das hilft an der Grenze. Ja, es hilft an dem, ist wichtig für die Geschichte, hilft an dem Grenzübergang, weil natürlich leicht erhöht. Und tatsächlich, er schaut rein ins Auto, guckt einmal nach hinten, guckt nach vorn. Die Deutschen haben uns einfach durchgewunken, aber die Tschechen. So, ne? Okay, und er steckt halt den Arm raus, er sagt nicht mal was, weißt du, wir so, ja, Ausweise haben wir schon, ne, hier, tak, tak, tak. Und er guckt immer wieder auf sie, so, guckt hier. Und dann gab's auch so einen Moment. Er guckt auch ihr voll viel zu lange ins Dekolleté, guckt danach zu mir, und ich gebe ihm so dieses, unter Männern so, ja, ich weiß, die sind nice. Die sind nice, Bro, ist okay.
Ja, und so eine imaginäre High Five.
So, und er wieder, und guckt wieder auf die Ausweise. Er muss nur diesen Namen eingeben, so, weißt du, theoretisch. In dem Moment, wo ich nur noch dachte, das dauert zu lang, hupt einer hinten, so zwei, drei Autos hinter. Oh. Und der hat wahrscheinlich nicht gehupt, dass es schneller geht. Das war wahrscheinlich sogar ein nervöser Unfall. Hat so, du hörst du kurz. Und er schaut, okay, passt Ausweise, passt, und konzentriert sich auf das Auto hinter uns. Und ich so, das war so, du kannst mit Hupen natürlich jemanden das Leben retten, so. Und das wurde da gemacht. Jo, dann sind wir angekommen. Jetzt ist natürlich, statt dass er uns in eine Villa gebracht hat, bei seinen besten Connection, den krassesten Typen, Mann, ukrainische Mafia, Mann, ich hab keine Ahnung, wie krass die Leute sind, sind wir in eine Pension gegangen, wo die erste Übernachtung direkt mal irgendwie 75 Euro gekostet hat, so. Und ich so, ey, Digga, 1,50 für 75 Euro übernachte ich in Deutschland, das ist 20 Jahre her, Mann, weißt du, für 75 Euro, so, und ja, aber wir sind ja auch drei Leute, ne? Wir haben jetzt dieses Zimmer und jetzt passt mal auf, jetzt kläre ich alles so. Sein Handy natürlich, kein Akku, kein Ding, kein Empfang, kein Guthaben, nichts. Jetzt nimmt er eins von diesen Handys von Kong und fängt halt an zu telefonieren. Und du merkst bei jedem Anruf so, hey, ich bin's, Bernklau, und du hörst schon so düt, düt, düt. Und er so, ah ja, die haben schlechten Empfang. Nächsten so, hey, ich bin's. Und du hörst es literally, also ich hab's nicht gehört, aber ich weiß es. Ich, weil ich diese Telefongespräche 100 Millionen Mal in meinem Leben geführt habe, so, dieses... Du Wichser, wo warst du? Wo ist mein Geld? Und dann seine Antwort so, ey, ich bin jetzt da und so, du kriegst es jetzt gleich, ich bin schon im Land und so, gar kein Problem. So, auf der war es halt so, keiner will mit ihm zu tun haben, keiner mag ihn, der hat überall Schulden, der erkennt einen Scheißdreck an Leuten. Und ich sitze so da halt und ich spüre so, die Stimmung wird immer schlechter. Die andere ist gefahren übrigens, ne? Die haben wir nach Hause geschickt wieder. Heißt, wir sind jetzt auch noch ohne Auto, so. Aber das, also das wusste ich, das war klar. Da gab es noch diesen Moment, wo ich der so hinterher schaue. Und ich sehe das deutsche Kennzeichen wegfahren so. Ich denke mir so, ja, okay, das war's jetzt halt. Jetzt bist du hier. Und ich komme auch hier jetzt erstmal nicht mehr weg. Nee, nicht, ich bin safe.
Jetzt fährt auch noch das letzte Stück Deutschland aus deinem Sichtfeld.
Ja, genau. Ab jetzt, ich spreche kein Wort Tschechisch.
Du bist aber jetzt...
Pavel, hallo. So, weißt, ich stelle mich ab jetzt als Pavel vor erstmal. So, und ich kenne nichts und weiß nichts. Und jedes Straßenschild, du so, okay, warte mal, jetzt muss man erstmal...
War das wirklich dein neuer Name?
Nicht der erste. Sabine, tschechischer Name. Es ist
Pavel Pollux.
Pavel Pollux. Der kleine Pavel Pollux.
Möchte im Paradies abgeholt werden.
Oh Gott. Und ich sehe die so fahren und ich denke so, oh, fucko, das ist natürlich nicht gut.
Fucko.
Und jetzt war dann am ersten Abend, wir haben gesagt, keine Bordell-Story, also gibt es, erzähle ich euch nicht, was wir am ersten Abend gemacht haben. Kong hat's gehasst, sage ich euch nur, das war überhaupt nicht sein Ding.
Oh.
Und
teurer als 1,50 wahrscheinlich auch.
Es war auch teuer, ja, es war auch noch teuer, genau. Aber dann ist schon egal, wenn du eh schon pleite bist, ist egal. Und er hatte keine Connection. Wir sind dann auch zu einem Asiamarkt irgendwie und dann hat er dort Leute angequatscht und es war auch so, also wir gehen jetzt zum Besten hier, zum Besten. Wir kommen dort an und er sagt, ich weiß nicht mehr, was für ein Name ist, Rio hier. Und der andere so, nichts verstehen, keine Rio, kenn dich nicht, kenn Rio nicht. Und ich so, und dann er aber so, Crystal? Und der Typ so, ja, okay. So, also das hat wenigstens gepasst. Und dann haben wir da irgendwie 2 Grammars von so einem giftigen, übel ausschehenden, also wer Mess nicht kennt, es sieht aus wie Glassplitter. Wer es kennt, kriegt jetzt gerade schwitzige Hände, egal wie lang es her ist. Es sind ekelhafte kleine Glassplitter. Heute, ich weiß nicht, wie es ist, aber die Quali damals war brutal. Das waren so 1,5 Grammars Rocks. Das waren Riesensplitter. So. Mhm. Wir irgendwie dafür 2 Dinger gekauft. Weitergezogen, Mischkonsum. Ich habe sogar die Geschichte, habe ich mal auf YouTube so ein bisschen angeschnitten, habe ich an der Stelle sogar geschrieben. Mein Kollege von Sucht und Ordnung wird diesen Mischkonsum nicht gutheißen. So.
Genau.
Und es ist ja auch dämlich, weißt du, du ziehst Meth und rauchst 20 Joints in der Nacht so.
Ach, so ein Ding ist das.
Da tust du dir nicht gut halt.
Nein, Upper und Downer, aber hatten wir jetzt schon oft genug.
Geht ja auch ums Rauchen eigentlich, ne? Und ich habe damals noch keine Zigaretten geraucht, dann rauchst du halt die ganze Zeit Joints, ist so ein dummer.
Ach so, das Mess hast du gezogen, nicht gebased.
Gezogen. Ich habe nicht gebased, der Typ schon halt. Basen ist Rauchen. Also der hat gebased, der hat Meth gejunkt auch, also. Junken spritzen. Der Klassiker halt. Johnny Cash, Elvis, haben das auch gerne immer gemacht. Uppers rein, Downers hinterher so. Okay. Super. Anscheinend macht sich zu einem großartigen Musiker mich nicht halt. Ich war nur im Arsch so.
Ist fürs Herz-Kreislauf-System besonders beanspruchend.
Nächsten Morgen. Kong übrigens nicht, ne? Er zieht nicht. So. Der ist einfach in der Früh nur sauer so. Ich habe wieder Mut so. Wir gehen zum Frühstück. Ich weiß schon, Kong ganze Nacht gebrütet, so, also innerlich, ne. Ich möchte gar nicht wissen, was der für Träume hatte, so. Wir setzen uns beim Frühstück und es gibt so, was halt Meth auch macht, dürft ihr nicht vergessen, macht extrem leichtsinnig. Deine Risikobewertung von Situationen ist komplett im Eimer. Also richtig, also als wärt ihr ein Wahnsinniger.
Auf Koks ist es ja schon krass, dass man halt ultra selbstbewusst oder risikobereit ist, aber das sagst du, ist noch eine Schippe mehr, ne?
Also, nimm 3 Tage wach jetzt noch dazu.
Bungee springen ohne Seil, kein Problem, kriege ich so, hin.
Wird gehen, wenn ich muss das Seil in der Luft schnappen.
Ja, ja. Dann,
starke Hände.
Ja.
Besser nicht würgen auf Meth.
Auf jeden Fall nicht, auf gar keinen Fall. Und wir gehen runter zum Frühstück und Bernklau mit seinem Messkopf, Alter, schwitzt da, dampft vor sich hin und freut sich richtig auf sein Frühstück. Und ich sehe so, er freut sich, er kann essen, er ist einer von den Junkies, sonst hältst du doch dein 125 Kilo nicht. Er reibt sich den Wanst. So, weißt du, wie ich meine? So, gleich kommt mein Essen.
Appa.
Und gegenüber sitzt halt Kong und starrt ihn nur an und ist so ready, ihn mit der Gabel ins Gesicht zu stechen. So, und er merkt es, er freut sich. Und in dem Moment, wo das Essen so kommt, so, nimmt sich die Gabel Rührei und du fetter Sack, so, er flippt, es eskaliert komplett, so. Er so, hey, aber ich so, weißt du, so auf der Bar so, das kannst du jetzt aber so nicht sagen, oder? Und schaut mich so an, nicht so, aber ich bin jetzt raus halt, weißt du?
Sag doch auch mal was.
So. Und im nächsten Moment schon, auch das werde ich nie vergessen, diese Zwischendrin-Ausraster, das ist ja was, ich hatte mich daran gewöhnt, aber diese Leute, wenn, Nina, du kennst zornige Männer, die sitzen dann, plötzlich haut er mit der Hand auf den Tisch, dass das Geschirr runterfällt, alles kaputt oder schlägt irgendwas gegen die Wand, schmeißt was, tritt die Tür ein aus nichts. Diese kurzen Explosionen, die eigentlich schon, ich schlag dir jetzt ins Gesicht. Und es ist nur dieses, ich mache jetzt nochmal eine Sache anders, aber das wird als nächstes kommen.
Ja.
Und er haut auf den Tisch, bam, alle in dem Restaurant schauen, so Ding, das. Und dann wieder leise, so, du gehst jetzt, ne, weißt du, was kann ich, ramm dir diese Gabel in den Kopf, du gehst jetzt los. Und du rufst jetzt jemanden an und du besorgst uns eine Wohnung. Du besorgst uns eine Connection. Jetzt. Du stehst jetzt auf. Du gehst jetzt. Du gehst raus. Hier ist das Telefon. Schieb ihm noch sein Telefon rüber. Du gehst. Du rufst die Leute an. Du kommst erst wieder, wenn du diesen Kontakt hast. Und jetzt verpiss dich so. Und der hat so, okay. Schaut noch mal so zum Teller. So.
Naja, schade.
Weiß nicht so. Geht raus halt. Und das Ding war klar. Ne? Ich bring dich um, wenn du nicht diesen Kontakt, den du uns versprochen hast, wenn du nicht lieferst. Und ich sitze halt da so. Fang halt an, sein Essen zu essen, keine Ahnung, weißt du, denk mir so, okay, irgendwie. Und dann innerlich so, das Ding ist ja, das klickt jetzt irgendwie so, ich habe Kong schon 100 Mal ausrasten gesehen, das war jetzt für mich nicht überraschend. Und ich verstehe den Ärger so. Jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, so, ich war damals noch nicht mal 20 richtig so, aber ich hatte immer ein Gespür für Menschen.
Mhm.
Ich wusste, wo ich Druck machen kann, also mir ist es selten passiert, dass der Druck zu viel war und die Leute dann gebrochen sind. So, ich habe viel Druck gemacht, aber am Schluss war ich dann wieder nett, so im Sinne. Ne?
Mhm.
Und Kong halt nicht. Der ist da einfach komplett drüber gewalzt, sitzt da, ist sich jetzt aber 100% sicher, dass das klappt. Und ich so, Weiß nicht, ich sage also nichts so. Ich sitze im Café, wir warten 5 Minuten, 10 Minuten, kein Hunger, ich esse sein ganzes Essen, würg's mir so runter. nur damit, falls er wiederkommt, so damit sein Essen weg ist. Und dann kommt irgendwann zwischendrin so, der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder. Du sehen, ich kenne den, ich kenne den. Der kommt gleich wieder. Du musst bei solchen Leuten musst du Druck machen. Hm? 15 Minuten, 20 Minuten. Ich überlege, was ich sagen soll. Wann soll ich dir sagen, ich glaube, der, also ich weiß ja nicht so. Er wird wütender, schaut auf die Uhr, Kiefer malen, Ding, das, er kommt wieder nach einer halben Stunde. Ich so, Bro, er kommt nie wieder. Der kommt 100% wieder, der kommt, der weiß, was sonst passiert. Ich so, und hier ist die Krux. Wenn er wiederkommt, weiß er ganz genau, was passiert. Wenn er einfach nicht mehr kommt, alles gut. Ich so, du hast ihm gesagt, du bringst ihn um, wenn er wiederkommt. Und ich so, du hast ihm gesagt, wenn er niemanden findet, bringst du ihn um.
Kommunikation ist schon echt spannend. Ne?
Kommunikation ist key so. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet und ich so, und du hast ihm dein Telefon gegeben. Nokia 800, weißt du, so dieses damals, das Neueste vom Neuen, so, weißt du, ich meine, ich so, der hat also jetzt dein Telefon, eine Morddrohung und könnte einfach gehen, weil er weiß, wir kennen uns hier nicht aus, wir kennen keine Sau, wir sind einfach hier, wir finden ihn nie wieder, so. Und es war original, so, gib mir dein Telefon, ich gebe dein Telefon, ruft an, Mailbox.
Na klar.
Er hat's ausgeschaltet, so.
Hey, apropos Telefon, gibt man als Gangster nicht sein Handy nur sehr widerwillig ab?
Das ist das ganze Business. Gegenteil. Genau, aber das Gegenteil ist der Fall.
Nur, ich habe gehört, die Handys hat er extra deswegen gemacht, ne?
Um die also, aber zu verkaufen. Das war halt so, ey, ich nehme noch 800 Euro als Handy mit, so, weißt du? Das war, wir haben einen Handyverbrauch zu der Zeit gehabt. Also ich habe eigentlich jeden Tag ein Telefon weggeworfen. So, aber halt nicht 800 Euro, sondern halt zu der Zeit, Leute, da gab's teilweise für 30, 35 Euro ein Telefon mit 25 Euro Guthaben. Und einer neuen SIM-Karte, ohne dass du irgendwie einen Ausweis oder so. Ey, ich hatte hunderte von SIM-Karten rumliegen. Also halt zu noch, einfach zu eine SIM-Karten so. Und das Telefon original, also Telefon musstest du damals noch nicht jedes Mal wegschmeißen. Ich habe auch jetzt, wo ich gesagt habe, jeden Tag gewechselt, meine ich SIM-Karte, ne? Mhm. Das Telefon hast du wirklich nur, wenn du hast, manchmal aus irgendeinem hast ein komisches Scheißgefühl, hast du das Telefon weg auch, aber normalerweise konntest du das Telefon behalten. Da war kein Standard, da war gar nichts drin.
Da konntest du noch die Akkus wechseln.
Der Akku gewechselt, zack, neue SIM-Karte rein, war das okay. Aber also das Telefon war nichts wert. Und das waren halt 800 Euro, die er ihm in die Hand gegeben hat. So. Und
das ist eine Menge Filet Mignon.
Jetzt pass auf, was ich vergessen habe zu sagen, warum eine Sache, habe ich jetzt, Kong sah jetzt dümmer aus, als er ist, weil die Reisetasche, die dieser Typ aus dem Ding geholt hat, aus der Pension, die stand hier. Also wir hatten die Reisetasche. So, der wollte auch beim Gehen irgendwie so, ey, du lässt alles hier, die Jacke, die Reisetasche, alles. Und es war auch nicht warm oder so, sondern der ist einfach im Pulli rausgegangen halt und sollte vor dem Laden telefonieren. Ist halt so auf und ab gelaufen basically. Und er so, ja, oh, der ist jetzt gegangen ohne Reisetasche, ohne Jacke. Er fängt an, die Reisetasche zu durchwühlen. So, was ist da drin, ne? Innen drin irgendwelche Unterlagen, sowas wie Geburtsurkunde von dem Typen. Fotoalben, Leute, das kennt ihr nicht mehr, das ist heute nur Handy, aber früher, das waren so Fotoalben, einfach mit ganz vielen Bildern drin. Da waren Bilder drin von ihm als Baby, von seiner Family, von seiner Mutter, von Ding, Briefe, lauter so Zeug, weißt du schon, also das war sein Leben. Das war
sein persönlicher Verlucht,
Alter.
Ja, aber der durfte nicht mitnehmen. Also wenn er die Tasche noch mitnimmt, dann hätten wir schon gesagt, was?
Nee, schon klar, aber vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich nie irgendwie große Erinnerungsstücke hatte in meinem Leben, weil es mir auch alles nichts wert war. Aber ich habe gerade gedacht, so ein Stuff nehme ich doch nicht mit auf Flucht. Also wenn ich irgendwo angehalten werde, dann habe ich ja alles mitgeliefert gleich.
Ja, aber das kriegst du ja wieder. Das ist genau das. Diese Tasche ist genau das, was er im Knast hätte abgegeben an der Pforte. Die kriegt er wieder, wenn er rauskommt. Wahrscheinlich war das sogar so. Weißt du, wie ich meine? Das ist sein Leben. Das ist nicht verboten. Kinderfotos interessieren die Cops, das interessiert den Scheiß.
Ja.
Aber die geben es dir auch wieder. So, ne? Und da war so... Deswegen hat er es auch unbedingt holen wollen. Das war ihm schon wichtig. So ist nicht, ne? Das willst du nicht verlieren. Dieses Bild hast du nur einmal. Das kriegst du nie wieder. Aber da an der Stelle war es ihm wert, das zurückzulassen. Er hat das so abgewogen. Er ist so, lass ich mich mit der Gabel ins Gesicht stechen oder gehe ich mit den 800 Euro und fange ein neues Leben an? So. Und Kong schaut mich so an, weil wir haben alle, ne? Und wenn du jetzt keine Eltern hast, wo du diese Tasche stellen kannst. Meine stand bei meinen Eltern. Diese Fotos standen bei meinen Eltern. Die habe ich heute noch, weißt du, weil die haben alles überlebt, weil meine Eltern sie mir halt gegeben haben, als der Sturm vorbei war, so auf die Art. Und Bernklau war halt noch mal ein bisschen älter, hatte das halt vielleicht nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat auch keinen Kontakt zu seinen Eltern und die waren scheiße.
Hat auch keine Eltern mehr.
Hat keine. Und Kong schaut mich so an, sagt, ey, das lässt er doch nicht zurück, so. Und ich so, Das hat er bereits halt, das Bruder, hat er getan. Das hat er getan, so, das ist weg. Und dein Handy ist auch weg. Ich hab dieser Handy-Ding, das war ein Running Gag zwischen uns. Ich habe das monatelang, wenn wir irgendwie an einem An- und Verkauf vorbei sind, wo es irgendwie Handys gab, jedes Mal ich so, Bruder, ich glaube, das ist doch dein Handy, oder? Direkt so an die Scheibe, so. So, ja, weil das, so, das hat ihn richtig gefuchst. Ja, sowas. Handy war verschollen geblieben, der Typ war verschollen, wir waren alleine in Tschechien. Was passiert, wenn du in ein neues Land kommst und du hast niemanden?
Na, du musst jetzt Business machen, weil du hast deine 300 Euro am ersten Tag im Puff ausgegeben, du hast ein bisschen Hasch mit dabei und kannst die Kinderbilder von Bärenklau verkaufen.
Nee. Die hat eine Nacht bei uns gestanden, die Tasche. Danach haben wir sie, also Kong hat sie. Ich war nur Spectator. So. Im Hinterkopf war für mich immer so, halt, der Typ war eh scheiße. So. Der hat die auf die Gleise gestellt. Der hat sie auf die Gleise gestellt und dann oben auf der Brücke so gewartet, bis ein Zug gekommen ist. Es war ihm sehr wichtig, das zu vernichten.
Er ist schon leicht, aber so ein leicht Agro.
Ja, sehr nachtragend. So, Kinderfoto behalten, Foto von der Mutter behalten und so, weißt du? Oh, das noch raus, so, aber die Tasche selber sollte vernichtet werden. Also, eins meiner Talente damals war, dass egal wo du mich rausgesetzt hast, ich habe den Rotlichtbezirk gefunden, so, auch ohne Google Maps, auch ohne irgendwas, so, ich drehe mich halt dreimal im Kreis und irgendwie stehe ich. Irgendwie ist dort Straßenposition, Straßendealer, alles. Es ist echt so gewesen. Das ist egal, wo ich hingekommen bin. Ich laufe ein paar Meter und bin da hingekommen. Ich weiß nicht warum. Radar.
Das ist ja das Lustige. Das hatten wir in einer anderen Folge mal. Als wir uns kennengelernt haben, sagtest du ja zu mir, krass, normalerweise springt mein Rotlichtradar immer sofort an. Ja. Als ich dir gebeichtet habe, dass ich Domina bin. Privat. Ja. So. Ja. Deswegen ja, ich habe, also doch, ich glaube, dass du einen sehr guten Rotlichter da hast eigentlich.
War immer da. Ja. Wir sind auch, ich möchte jetzt die Stadt nicht sagen, so, aber es ist, ich habe später so Sprüche gehört, so, also als ich dann im Knast schon gehockt bin, habe ich so irgendwelche Reportagen gesehen, Sterne für Spiel. Das Bangkok des Ostens, bla bla bla, so größter Straßenstrich Europas tatsächlich in der Gegend. Wir sprechen von Hunderten von kaputtesten Leuten, die halt dort immer draußen sind. Ja. Wir sprechen von Stadtteilen, in denen Häuser ohne Fenster sind. Wir sprechen von einer Armut, wie du sie in Deutschland dir nicht, also vorstellen können wir uns viel, aber die wirst du hier nicht sehen. Egal, ja. Das Glasscheibenviertel, egal wie, ist kein Vergleich. Ich kann euch auch sagen, warum. Und den Unterschied habe ich, weil es sind gerade mal 100 Meter über die Grenze so gesehen und schon ist es anders. Und der Unterschied ist, es gibt keine Grundsicherung. Mhm. Es gibt kein Kindergeld. Es gibt keinerlei Hilfe für das, was dort lebt in diesem Viertel, hauptsächlich sind Roma. Und die sind auf eine Art marginalisiert, wie wir es uns hier, also wie, es gibt sowas hier nicht. Dieses, du kriegst nichts, wenn der Krankenwagen sieht, dass du dort lebst und du bist, die lassen dich liegen. Die werden dich nicht zusammenflicken.
Unfassbar.
Ich kann mich an so ein Bild erinnern, ne? Als ich klein war, bin ich mit meinen Eltern mal nach Tschechien gefahren, ich glaube nach Prag, in irgendeine Stadt. Ich war so klein, ich kann mich nicht dran erinnern mehr. Und wir fahren über diese Grenze und auf einmal stehen links, rechts, überall Frauen am Straßenrand. Überall. Und ich war so klein, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe dann irgendwann gefragt, sag mal, was machen die denn hier alle? Und dann haben die mir gesagt, ja, die warten auf den Bus. Ich dachte so, hä, was ist das für ein Bus, der alle 50 Meter anhält? Das ist doch völlig sinnlos, Alter.
Und nur Frauen transportiert.
Ja,
die alle frieren.
Ich war halt wirklich, wirklich noch sehr, sehr klein.
Roman, trink deine Cola und liest deinen Comic.
Genau.
Geld für Cola. Und Comics. Ah, Oblaten in Tschechien, ja klar.
Ja,
lecker Oblaten. Ja, das Ding war, wir sind dann tatsächlich dorthin so und haben uns dort eingenistet. Mir war das damals nicht so bewusst, weil ich dachte eigentlich, ja, das ist der Ort, wo du halt hingehst, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, weil, also wenn du in der Situation bist, dass du in ein anderes Land fließt und dort ins Ghetto und ich meine richtig Ghetto musst, oh, dann hast du verschissen halt. Und die meisten, die dort aufschlagen, sind dann halt aber auch wirklich, die würden auch hier im Ghetto sein oder so. Aber ich kam aus einer voll geilen Wohnung. Ich hatte 2, 3 Wohnungen. So, weißt du, mir ging's, ich war so, Dann ging's los, wie findest du irgendwas? So, wir haben immer noch nicht die Hunde, aber die Timeline läuft so. Wir haben unsere 2 Reisetaschen, wir sind bewaffnet. Das Erste, was wir gekauft haben dann noch dort, weil dort gibt's an jedem Ecken Waffenladen, waren dann halt so Sachen nochmal, okay, aufgesteckt. Sturmhauben, Handschuhe, alles, was du jetzt
the bare minimum
für Leben in dem Kriegszustand halt brauchen könntest, was wir noch nicht haben. So, ich habe mir noch so eine, Alter, ey, hast du für einen 60er, habe ich so einen Revolver noch bekommen, irgendwie 6 mm, der auch ekelhaft wehtut, wenn echten, du getroffen wirst. Ne? Ja, keine, aber nicht, es sind so kurz, ich weiß nicht mehr, wie die Munition heißt. ist ekelhafter als eine Luftpistole, aber keine scharfe Waffe, wie du es jetzt hier verstehst. Aber wenn der, also das Auge ist raus, so auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Und
wenn es trifft.
Ja, aber wenn du das Gesicht, das ist ekelhaft. Will keiner. Irgendwie ging es dann los, Geld so richtig zu Ende gegangen. Und wir hatten irgendwie noch so ein Fuffi oder ein Huni oder irgendwie so. Und dann war so eine Tante, die kam halt zum fünften Mal irgendwie so, hey, ja, nicht da, also halt, wollt ihr Sex, wollt ihr ficken, wollt ihr das? Und ich so, nein, Mann, weißt du, was ich will? Ich will eine Wohnung. So, ich brauche einen Platz zum Schlafen, Mann. Du siehst doch, ich stehe hier immer noch. Und sie so, ah ja, schlaf, kein Problem, telefoniert. Und bringt uns in eins dieser Häuser. Und es sind wirklich, ey, ich will das nicht mal so überdramatisieren, aber stell euch vor, was hier jetzt der Treppenflur wäre und dann kommst du in eine Wohnung, sagen wir eine große Dreizimmerwohnung und noch eine Zweizimmerwohnung daneben. Die sind dort aufgeteilt in 5 einzelne Wohnungen. Also jedes Zimmer ist eine einzelne Wohnung für eine Familie. Die Küche benutzen alle 5 Familien, das Bad benutzen alle 5 Familien. Also die Zimmertüren werden zu Haustüren sozusagen.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Und alles andere ist offen. Das macht einen Wohnblock komplett anders. Das ist ein ganz anderer Vibe dort so. Und sie so, ja, okay, kommt mit. Und wir gehen rein in so ein Haus, gehen hoch. Sie zeigt uns ein komplett möbliertes Zimmer, so zack, bam und voll. Und hier, okay, ja, wie viel habt ihr? Ja, das. Irgendwie haben wir halt alles Geld gegeben, was wir noch hatten, weil ich so, okay, jetzt, das passt schon. Und sie so, ah ja, das reicht halt für die ersten 2 Wochen oder so. Ich so, geil, okay, jetzt sind wir schon näher an diesen
1,50. Hier kostet ja wirklich alles, genau.
Geil, ey, Hammer und Ding sogar drin. Ich weiß nicht mehr, Fernseher war keiner drin, aber komplett eingerichtet und schön. Und oh ey, und ich bin schon so auf dieser Couch, ne, und ich lehne mich so zurück, Mann. Eine halbe Stunde später geht die Tür auf. Ein Typ sieht, schaut uns an, kriegt den Schock seines Lebens, haut die Tür hinter sich zu und rennt los. Und ich schaue so Kong an, ich so, Alter, was war denn das?
Einfach seine Puse.
Was war denn das denn nur? Dann schaue ich so, ich schaue zum Fenster, ich sehe den Typ, weil das war Hinterhof, aber er ist nicht auf dem Hinterhof, er ist vorne raus und vorne, ich muss jetzt lügen, ob er ein Handy hatte oder, weil da war eine Telefonzelle auch, ich glaube, er war sogar am Handy. Aber ich sehe, er läuft zur Hauptstraße und er steht so an der Hauptstraße und ich denke mir, ey, irgendwas stimmt nicht. Schau mal, der steht da unten so, wir schauen so, der steht da unten. Er so, Kong auch so, ah, Polizei kommt. Kurz drauf, so weißt du, halt 10 Minuten später, Kopfwagen kommt, ich so, fuck, alles in die Reisetaschen, pack, Knarre, zack, Sturmhauben, Handys, tack, alles in diese Reisetaschen. Aber wir waren ein bisschen langsam, weil in dem Moment, wo wir raus sind aus der Wohnung, geht unten die Tür auf, pam, die sind im Hausflur schon.
Fuck.
Wir sind so 2. Stock, ich so, okay, scheiße, Alter. Wir haben eine Reisetasche zurückgelassen, wo will ich hin? Wir rennen hoch, zack, oben. Ich klopf halt so, pack. Einer macht die Tür auf und dann bist du in diesem, wie gesagt, wie in so einem Mehrfamilienwohnding. So der ganze, der Typ, der aufgemacht hat, tätowiertes Gesicht, tätowierte Hände, keine Zähne. Und er macht so auf. Ich so, hey, Polizei, komm bitte. Unten, Polizei. Er so, hey, komm rein. Nimmt uns mit rein, versteckt uns in einem Zimmer hinten. Der konnte Deutsch nicht gut, aber hat gut verstanden. Ich so, ey, unten ist eine Tasche von uns und so. Kannst du kurz schauen gehen? Er geht runter.
Du hast ihn einfach geschickt, zieh dir das mal rein.
10 Minuten später kommt er mit der Tasche. Er so, Polizei, schaut, Mann, hier, anders. Die haben die Tasche aufgemacht, die haben gesehen, da sind 3 Sturmhauben, da ist das, eine kugelsichere Weste. Der hat gesagt, die haben die Tasche einfach zugemacht. Bitte, tschüss.
Behalt deinen Scheiß.
Der Unterschied, wie sowas dort wahrgenommen wird, gerade Streifenpolizisten sind original so, oh, also nicht wie jetzt so Papierarbeit, sondern macht mir das Probleme. So, macht mir das jetzt Ärger. Die Tasche sieht aus, als würde sie Ärger machen.
Mhm.
Geh.
Ich will eigentlich heute pünktlich zu meiner Familie die
Der
Tasche
bringt die Tasche da. Hoch. Erst abends, dann habe ich gemerkt, dass die Handys gefehlt haben. So, okay. Gedacht, hat sich halt 2 Handys genommen, aber fair enough. Und da sind wir eingezogen dann, bei der Familie. Der
hat
dann oben.
Park, das war euer Einzug.
Park. Er macht die Tür auf, schaut mich so an, so ich so, hey, Polizei, wir sind am Arsch, können wir rein? So, ja.
Ay, Karamba.
Und dann war oben noch ein letztes Zimmer frei, wo gerade irgendeine Prostituierte rausgeflogen ist und so halt. Und wir waren so die Reichsten im ganzen Haus, weil wir halt uns irgendwie ein Zimmer alleine so geleistet haben.
Prinz Pollux.
Und um das jetzt nochmal ein bisschen den Humor rauszunehmen, das war die Nacht, in der ich als Erwachsener ins Bett gemacht habe.
Oh.
Also an die ich mich jetzt so bewusst erinnere. Später ist nochmal, als ich Trauma aufgearbeitet habe, war es auch nochmal. Aber das war so, das ging nicht an mir vorbei. Ich meine, ich war die ganze Zeit auf Funktionieren, auf das. Aber in dieser Nacht, und ich werde es nie vergessen, ich wach auf, halt nachts und habe ins Bett gepisst. Und neben mir irgendwie schnarcht der Kong. Und ich so, fuck, Mann.
Bist du davon wach geworden oder bist du aufgewacht?
Ja, ich wach dann auf. Das ist so, ich merke das dann so. Das ist so dieses, du träumst irgendwas, was dir so eine Angst macht. Damals habe ich aber so viel gekifft, dass ich mich an die Träume immer nicht erinnern konnte. Ah. Aber ich weiß, in dem Moment wachst du auf und du bist noch voll in diesem, du hast so Angst, das Gefühl, du hast so Schiss.
Und du weißt nicht mehr, was du geträumt hast.
Alles nass schon so und du bist so, fuck, Alter. Und ich dann auch so überlegt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich irgendwie so trinken genommen und habe dann halt so im Bett gelegen und habe halt so getan, als wäre ich so mit dem Trinken so eingeschlafen.
Ups, ausgeschüttet. Halt, hoppala.
Und ich weiß bis heute nicht, ob er wusste. So. Ich glaube, er wusste, weil er hat einfach so... Ja,
was
stimmt.
Denn?
Wortlos das Bett mit abgezogen. Ja, so, ja, zieh mal einfach ab.
Ja, okay,
so.
Klar, natürlich, dann hat er gewusst. Wenn jemand dir wortlos einfach, ohne dich mit der Situation zu konfrontieren...
Und der war jetzt nicht der Netteste, so, weißt
ja.
du?
Ja, nein, nein, dann wusste er ganz genau.
Boah, crazy, ey. Also danke für deine Offenheit an der Stelle. Mhm. Das ist garantiert nicht einfach. Hättest du aus der Ferne irgendwie auf deine Kohle zugreifen können? Da habe ich auch gar keine Vorstellung zwecks Rückverfolgung. Würde mich interessieren.
Tatsächlich gute Frage. Und das Interessante an der Frage ist, ja, hätte ich. Und das war in meinem Hinterkopf schon auch so. Also ich bin nicht pleite. So, ne? Ich weigere mich nur, Geld zu schicken. Das Ding war, ich wollte halt das aus dem Nichts aufbauen. Als es dann war so, okay, ey, jetzt weiß ich, wo ich 5.000 Euro reinstecken kann, ohne dass das Ding, habe ich mir halt das Geld schicken lassen und habe ja dann einen Meth-Handel begonnen. Aber das hat gedauert. Das waren erstmal, ey, wisst ihr, wie wir Geld verdient haben, die ersten Wochen? Das Erste, was ich dort gesehen habe, schon in der ersten Nacht, als wir dort waren, weißt du, wir waren ja immer draußen so. Wer fährt auf dem größten Straßenstrich Europas rum? Deutsche. Das ist alles Borderlands. Das ist so wie Tijuana. Es ist vergleichbar sogar, weil wer bringt denn das Geld nach Tijuana? Das kommt ja nicht vom Süden, sondern es kommt ja vom Norden. Die Amerikaner bringen ja die Kohle. Und so ist es da auch. Das Geld kommt nicht aus dem Osten, das Geld kommt aus dem Westen. Die Menschen kommen aus dem Osten.
Ja.
Und die kommen mit ihren fetten Karren und wer fährt auf einen Straßenstrich in einem Land? In jeder zweiten Straße ist ein Nightclub, ist ein Bordell, wo unfassbar schöne Frauen für viel zu wenig Geld ihre Körper verkaufen. Wer fährt auf den Straßenstrich? Was für ein Abschaum von Mensch holt sich jemand vom Straßenstrich? Da geht's erstens drum, du willst noch günstiger. Für 150 Euro sind die eine ganze Nacht bei dir geblieben.
Ja.
Wunderschöne Frauen. Und wenn dir das zu teuer ist, dann willst du für einen Zehner einen Blowy haben.
Manchen geht es ja auch sogar um diese absolute Machtlosigkeit der Frau. Also das ist für manche ein Kick, ein richtiger Kick. So ähnliche schreckliche Ecken kenne ich auch in Hamburg, wo Frauen beispielsweise Steindamm, du weißt ungefähr, wo es ist, Frankfurt, Bahnhofsviertel auch. Da geht auch der Top-Manager sich zwischen den Autos für 5 Euro einblasen lassen. Aber nicht, weil er sich das nicht leisten kann, sondern weil er es toll findet. Weil er genau diesen krass skurrilen Moment irgendwie als Kick hat.
Das ist noch die schönste Version davon. Das andere ist, ich will, dass sie komplett kaputt ist.
Mhm.
Es sind Leute, die wollen, dass dieser Mensch, also dass der so weit weg von dem, was sie als Mensch bezeichnen, ist, wie es geht. Das ist das eine. Und was gibt's noch? Weil wir schon bei den lustigen Sachen sind. Alles, was illegal ist. Jedes verdammte zweite Auto, das dort fährt, fragt nach Kindern.
Oh, weil der auf der Schiene war ich schon gar nicht.
Natürlich, was glaubst du? Wer fährt denn dahin? Wer fährt denn dorthin? Wieso fährst du dort rum? Es gibt keinen Grund.
Mhm.
Es gibt keinen Grund. Und es ist immer wieder, und jetzt kam eben das so, wir sind dort, in 5 Minuten kriege ich es mit, weil die halten neben mir an. Die fragen die, ey, und dann so, was, weißt du, wo es Mädchen gibt? Ich so, ja, überall.
So, ja, guck dich doch mal um.
So, ja, so ein bisschen jünger, das ist, ich so, ah, jünger, so 15, 16, 17, so 14, ja, so, ja, noch jünger, noch jünger. Ich so, ah.
Oh, oh,
und jetzt hast du nämlich ein Geschäftsmodell, weil wir haben Deutsch gesprochen.
Mhm.
Und das große Problem, das diese Leute dort haben, das sind Raubtiere, ne? Das ist wirklich, ich habe wochenlang habe ich mir das angeschaut. Die zirkeln in diesem Viertel, die zirkeln und zirkeln und zirkeln Stunden und Stunden und Stunden lang. Weil die haben natürlich auch gelernt, sie müssen vorsichtig sein. Weil die sind die Zielscheibe, natürlich.
Mhm.
Und das Problem war, dass die Leute nicht gut genug Deutsch sprechen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das eine Situation kreiert, in der man sie wirklich ausnehmen kann. Sondern es ist dann, ne, wenn du nur 10 Wörter sprichst oder selbst nur 100, allein der Akzent sorgt schon dafür, dass dieser Typ in dem Mercedes mit seinen blonden Haaren, mit seinem Anzug, der aussieht, als wäre er Staatsanwalt oder ein Manager oder was auch immer, dass der dir vertraut, da darfst du nicht mal, ne? Und das war dann so, ich so, ah, schau mal, mit mir redest du aber gerne. So, ja, kein Problem, ich kann das klären. So, ne? Fahr noch eine Runde, komm in 5 Minuten, wir fahren hin. Und das waren dann die Leute, von denen wir halt gelebt haben. Halt,
ja,
wir haben nie ein
smart.
Kind gegeben. Wir haben die ausgeraubt. Und es gibt dort einen Businesszweig, der davon lebt tatsächlich. Die haben Regeln. Du darfst die Leute nicht verletzen schwer, weil sie dürfen nicht ins Krankenhaus. Du darfst das Auto nicht nehmen. Du darfst den Führerschein nicht nehmen. Du darfst den Personalausweis nicht nehmen, weil sonst kann er das Land unter Umständen nicht verlassen.
Mhm.
Und das, was du darfst eigentlich nur das Geld nehmen.
Oder vielleicht Schmuck und sowas, ne?
Auch. Und das war so dann die Arbeit, die wir halt gemacht haben.
Die Arbeit, die wir gemacht haben.
Krass, ne?
Ach,
das schockt, Alter. Da, also krass, das ist crazy.
Ja. Ja, vor allem, weil du halt, du bist Deutscher, du bist dort, du weißt, wie Deutsche sich hier benehmen, wenn es um Ausländer geht, was sie für Bild haben. Mhm. Geht mal ins Ausland, was für ein Bild die von Deutschen haben.
Ja.
Also geht mal dorthin und schaut über die Leute, die hier beschimpft werden, die hier als irgendwie minderwertig, schaut, was die dort ein Gesicht von Deutschen haben.
Mhm.
Und es ist nicht nur im Grenzgebiet Tschechien. Es ist nicht nur dort. Kannst du von Kambodscha über Thailand schauen und guck, was für einen Ruf der weiße Mann dort hat.
Mhm.
Und das, was ich dort gesehen habe, so, ich habe gesehen Leute, die um ihr Leben gebettelt haben. Ich sehe eine Stunde später wieder rumfahren. Und das, ja, ja, ich sehe, was du jetzt dir denkst. Ja, und ich bin 19, für mich, oder ich war dann langsam 20, aber für mich war das so, hä? Du kannst doch, dich sehe ich, in dem Moment, wo ich gesagt habe, du wirst leben, geh, dachte ich, den sehe ich nie wieder.
Ja, am Arsch.
Also in derselben Nacht sehe ich den Typ an mir vorbeifahren.
Ja. Und der wird Stupido auch in der nächsten Woche und in der übernächsten, und wenn ihm das nochmal passiert, wird er trotzdem, ja.
Oh, mit der Tätigkeit schon. Haben wir übrigens dieses Haus, in dem wir gewohnt haben, diese Families, die uns aufgenommen haben, es waren so 3-4 Familien, würde ich jetzt sagen, also eine Familie, aber 3-4 verschiedene
Räume, ja.
Wir haben so viel Kohle dort gelassen halt, weil wir gesagt haben, okay, pass auf, für alles, was wir nehmen, wir lassen etwas hier so.
Vor allen Dingen, dass die euch einfach aufgenommen haben, klopf, klopf, klopf.
Nie vergessen, habe ich ja, nie vergessen. Aber es ging halt, ein paar Tage später ging es dann schon los mit, dass wir beklaut wurden, das Zimmer. Ey, als dann der Hund da war, ich komme einmal zurück, mein Hund sitzt drin, sein Halsband ist weg. Ich so, Gott sei Dank habt ihr den Hund da gelassen, aber das ist einfach. Und ich kann mir so, du gehst so hin und nimmst ihm das Halsband runter oder was? Mei!
Wie mutig eigentlich.
Ja, der war ja fein. Das okay. Eigentlich heißt es, der hat ihn gekannt, weil so fein war der gar nicht.
Mhm.
Und das war was, was ich dort gelernt habe, was ich eigentlich bis heute nicht verarbeitet habe, weil ich halt direkt danach, nach Niederlande, dann in den Knast, dieses, was Armut mit Menschen macht, wirklich bitterste Armut kombiniert mit keinen Aufstiegschancen. Ich habe das dort gesehen, zum Beispiel bei der einen, die war so 15, das eigentlich fertig ist mit der Schule, das jetzt eine Ausbildung anfangen will, die kriegt keinen Job. Keiner stellt sie ein, weil sie ein Roma aus diesem Viertel ist. Sie hat keine Chance, sie hat nicht mal einen Ausweis. Sie hat keine Chance.
Das ist so heftig.
Die kriegt nichts, schon gleich gar nicht in der Bank, aber auch nicht in einem Supermarkt.
Nicht also, mal in einer Bäckerei oder
keinen
so.
Keinen Job, ja. Die kriegt nur eine Chance in diesem Viertel irgendwie, aber eigentlich auch nicht, weil es ist leider so, alle dort sind abgefuckt. Und die schlafen zu 6 im Zimmer. Weißt du, ich meine, dann hast du, weil sie lernen muss, kriegt sie die Couch so in diesem Raum. Weißt du, ich meine?
Das ist dann quasi das Arbeitszimmer, der Schreibtisch. Ja.
Weißt du?
Wie war das denn für dich, Max, damals? Also so wenig Privatsphäre und
ich hatte ja ein Zimmer mit einem Kong allein.
Ja, aber ich finde, also wenn ich mir das heute vorstelle, ich müsste 24/7 immer mit anderen Menschen sein. Ich kann mich nie zurückziehen. Es gibt gar keinen Komfort. Das zehrt doch auch allein schon ultra an den Nerven, oder?
Ich weiß heute, dass also ein Großteil meiner Traumaprobleme kommt aus der Zeit so.
Mhm.
Weil es war nicht das Alleinsein. Jeder dort will dich killen, Mann. Ich kam mir doch noch, Alter, ich hatte so ein dickes Weißgoldarmband dran. Er hatte Goldketten dran. Ich hatte Schmuck im Wert von, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Euro dran. Und
unter der Erste, der das sieht,
ich weiß noch genau, wir sind in so einer Härtner-Bar, heißen die, sowas wie, ist eigentlich eine Mischung zwischen Spiele und Bar halt. Und der Erste, der das sieht, ich sehe so, wie der mein Armband. Ich habe immer geschaut, dass du die Sachen nicht siehst. So, aber dann sieht er dieses Armband. Und er schaut voll lange. Und er so, ey, doch, zeig mal, ist ja voll schön und so. Und ich zeig so. Und er so, voll schön. Ein paar Sekunden später, ein paar Minuten später geht er raus. So. Ich denke so, fuck. Ich mach das Ding runter, so, tu es einstecken. So. Kurz darauf kommt er wieder rein, so schaut wieder so, hey, wo ist dein Armband? So, wo ist dein Armband? Und ich so, oh, fuck. Ich so, ey. Okay, raus, ich sehe schon 6, 8 Leute. Ich so, okay, Beine in die Hand, Scheiße. Wieder in das Haus rein. So, ey, was da für Sachen waren, Mann. Und das die ganze Zeit, 24 Stunden.
Ich werde es an der Stelle direkt mal fragen. Sag mal, war es eine gute Idee? Weil es klingt so, als wenn ich dich angucke und wenn du darüber redest, es beschäftigt dich ja heute noch. Du sagst es ja auch gerade, es hängt mir nach.
Ich kann dir einen Beispielsatz von Kong sagen, als er gefragt wurde bei einem Gutachten mal oder so, ey, was war denn das Schlimmste, was sie gemacht haben? Hat er gesagt, für sie oder für mich?
Mhm.
Und da ist es auch so. War es eine gute Idee? Kommt auf den Standpunkt an. Den Standpunkt, den ich damals hatte, war, ich will ein Leben wie ein Abenteurer, wie ein Pirat. Ich bin dort hingegangen. Ich lebe vom Land so. Also, ja, das war eine gute Idee. Von dem, wisst ihr eigentlich, was mein Main-Plan war? Ich wollte genug Geld nehmen, damit ich nach Afrika kann, um in den Diamantenhandel einzusteigen.
Ah.
Das war meine Idee. Ich habe also geschaut in mein Gehirn, wo so verrottet war ich innen drin, dass ich geguckt habe, was ist das Ekelhafteste, was auf diesem Planeten gemacht wird?
Das mache ich.
Da bin ich dabei.
Da habe ich Bock drauf.
Ja. Stellt euch das mal vor, das war wirklich meine Idee. Ich so, ey, bestimmt mache ich das gut.
Krass.
Okay, also aus
also ja, von dem ja, heute, ich sage nicht umsonst, jedem Einzelnen, der einen Haftbefehl hat, bitte, oder was heißt bitte, es ist euer Leben, stellt euch. Weil der Preis, den ihr bezahlen werdet, auf Flucht zu sein, ist so viel höher, als sich zu stellen. Ich meine, jetzt muss jeder für sich sagen, ab welchem Jahr ist es, also wenn du jetzt eine lebenslängliche Haftstrafe erwarten, dann bitte stellt euch auch, aber dann ist es irgendwo so, okay,
ja.
Aber wenn ihr irgendeine Chance habt, wieder rauszukommen aus dem Gefängnis, dann verzögert ihr das damit nur, ihr vernarbt euch damit nur und vor allem, ihr fickt euer Karma-Konto so heftig.
Ja, und ihr tut weißt auch allen du? Um euch rum weh.
Allen? Man, stell mal vor, dass meine Mutter lebt, was allein ja. ist. Weil die kamen dann irgendwann mal besuchen, bringen die Hunde, und ich bin da halt so.
Sie ist nach Tschechien gekommen?
Ja, klar, die haben uns öfter besucht. Ja,
so klar ist das nicht.
Na klar.
Na klar, logisch. Na, deine Mom ist auch eine heftige Frau.
Meine Mom ist krass, meine Mom ist Gangster. Deswegen ruf meine Mom mal an und frag, was ich mache oder wo ich bin. Dann siehst du mal, wie sie dich gangstert.
Mhm.
Noch heute. Aber ich habe ihr natürlich nicht gesagt, was wir hier machen. Ich so, nee, passt. Wir sind dann irgendwann da auch raus und. Sobald wir es uns leisten konnten, in den Wald gezogen, eine Blockhütte, haben dann auch gut gewohnt und so. Aber es ist eine Scheiße, die geht nicht auf Flucht. Weil, überlegt mal, wenn ihr in so eine Situation kommt, immer an allem hängt euer Leben. Und Menschen in extremen Situationen zeigen sich normalerweise nicht von ihrer besten Seite. Das ist leider so. Das ist sehr selten, dass ihr das dann hinkriegt. Wenn das euer normal 24-Stunden-Modus ist, dass euer Leben in Gefahr ist, dass alles elementar wichtig ist, dann werdet ihr schlimm, dann werdet ihr schrecklich.
Ja.
Und das müsst ihr ja später verarbeiten. So, ich habe schwangeren Frauen Meth verkauft. Weißt du, wie ich meine? So, ja. weil ich dachte, ich brauche den 20. Jetzt gib mir. Weißt du, wie ich meine?
Und wenn ich es mache, macht es ein anderer. Dieses so.
Nötig ist das nicht gewesen.
Vom Geld her war es nicht nötig. Aber es war nötig für das, dass ich aufrechterhalten kann, was für ein Tier ich gerade bin.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt anfange, Nein zu sagen, wie kriege ich mich auf Spur, um zu überleben?
All das, was du jetzt gerade sagst. Und ich meine, du hast ein überkrassen Wandel hinter dir, ne? Und bist ja auch immer noch dabei. Und mir fallen immer wieder so Muster auf, die aus dieser Zeit kommen. Weil was du regelmäßig sagst, ist, wenn Haie aufhören zu schwimmen, sterben sie. Mhm. Und ich denke mir, Bro, du brauchst eine Pause, Junge.
Mhm.
Das ging nicht. Und auch, wo ich es am meisten merke, ist dieses Elementare, dass ein Problem lebensbedrohlich ist. Ich arbeite es mit Therapie sogar auf, weil ich so... Als ich mit YouTube angefangen habe, vor 5 Jahren, wenn ein Video nicht hochgeladen ist, hatte ich dasselbe Gefühl wie in dem Moment, als da die Bullen vor der Tür standen.
Boah.
Es war gleich. Ich konnte nicht, halt doch mal an, was ist denn dein Problem gerade? Das ging nicht.
Aha.
Und das ist natürlich für alle Leute in deinem Umfeld auch anstrengend. Und das nennt sich Trauma. Eine nicht angebrachte Reaktion auf einen Reiz, weil du die Reaktion noch aus einer anderen Situation hast, in der diese Reaktion angebracht war. Und dafür hat sich das nicht gelohnt, aber ich würde noch weiter sagen, die Flucht ist einfach, es ist nicht cool. Macht's nicht. Fertig. Ihr seid eine Gefahr für euch und alle, denen ihr begegnet.
War dir damals eigentlich das Ausmaß der Flucht auch nur ansatzweise bewusst?
Ganz klares Nein. Weil, schau mal, ich bin ja jetzt noch schlecht im Planen oder Voraussehen. Ich glaube übrigens, wir überschätzen die Fähigkeit von Menschen, Konsequenzen vorherzusehen und wirklich zu verstehen.
Mhm.
Das Beispiel dafür, Zigaretten rauchen.
Ja.
Da steht drauf, wir bringen euch um. Auf eine ekelhafte Art. Vorher machen wir euch impotent, krank, tot. Auf alle Arten zerstören wir euch. Die Leute rauchen trotzdem. Weil es passiert ja nicht direkt. Essen, Ernährung, Schlaf, Sport, alles. Sitzen, wenig Bewegung. Wir können Konsequenzen nicht verstehen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, darauf stehen 15 Jahre Strafe, das war für mich so, als hättest du gesagt, da steht ein Jahr. Es fühlt sich gleich an.
Ja.
Ich will auch kein Jahr.
Es gibt eine
Strafe,
aber ich gehe weg. Ja. Also ich werde die eh
nicht. Ich werde gar nicht erwischt. Ich werde auch gar nicht erwischt, so egal.
Ja.
Und da war es auch so auf Flucht. Ich dachte, ich werde ein Held. So.
Mhm. Da gibt es einen ziemlich guten Leitsatz. Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen komplett, was sie in 10 Jahren schaffen können.
Krass.
Weil es ist zu weit weg einfach so, ne? Aber wie viele Leute kennst du, die sagen, in einem Jahr werde ich 30 Kilo abnehmen? Wie viele Leute kennst du? Wer hat zwei Daumen und sagt sowas? aber weißt du, wie viele Leute sagen, hey, ich möchte in 10 Jahren gesund sein? Das sagt keiner. Die sagen alle, alles klar,
genau.
Dieses Jahr.
Genau. Ja. Und deswegen, nein, habe ich nicht kommen sehen. Dafür mache ich mir keinen wirklichen Vorwurf. Deswegen, ich meine, schau mal, alles, wenn ich so drüber nachdenke, dafür gibt es die Sichtweisen. Weil hätte Kong damals gesagt, Digga, wir können nicht nach Tschechien ohne Geld. Bist du blöd? Die Leute kommen von dort hierher, weil es dort kein Geld gibt. So, das, warum glaubst du, das war ja auch noch das. Weißt du, was die dachten, was wir sind? Das ist vielleicht auch noch zur Erklärung, warum die Tasche auch bei uns ankam und so. Die dachten, wir sind Cops, Mann. Die dachten, wir sind irgendwas super Seltsames. Die dachten, wir sind irgendwas, entweder Geheimagent, also Geheimagent klingt zu krass, aber ich glaube auch nicht, dass du es ausformulierst, aber du denkst, mit diesen Leuten stimmt was nicht. Die haben hier etwas zu tun, die sind aus Gründen hier oder so, ne? Und dann ging es irgendwann los, dass die Leute gesagt haben, so, ey, vielleicht werdet ihr gesucht, so, aber wenn ihr gesucht werdet, was seid ihr für komische Leute, so, weißt du, wie ich meine? Das war so, das gibt's nicht. Also du fährst normal nicht in ein armes Land, um dort vom Land zu leben. So.
Ja.
Aber im Endeffekt sind wir dann auch weg nach einem Jahr halt. Also es war.
Aber ein Jahr ist auch verdammt lange, diesen Lifestyle zu führen. Jeden Tag, jeden Tag. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, in einer anderen Episode, dass ja dieses Thema Flucht eigentlich so klingt wie mit wehenden Fahnen. Man ist frei, aber du bist nicht frei. Du bist eigentlich so. Also klar bist du an einem Ort, den du dir irgendwie ausgesucht hast, aber du bist trotzdem so gefangen von allem, was um dich rum passiert. Das hat ja nichts mehr mit der wirklichen Freiheit zu tun, dass du hingehen kannst, wo du willst, machen kannst, was du willst, einen schönen Tag haben kannst, wenn du willst. Eigentlich ist es wie so eine wie ein eigen gemachter Käfig, ne?
Dein Kreis wird immer kleiner. Jeden Tag. Ich kenne Leute, die sind in Dubai auf Flucht, sogar mit Geld. Und sogar die jammern. Also,
ja.
Das ist so, Alter. Es war eine wilde Zeit, ne? Und die ganze Zeit über, übrigens, ne, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und ich liebe auch diesen Mann, aber Kong und ich waren damals noch nicht Best Friends, so, ne, am Anfang. Desto mehr man zusammen überlebt und so, desto krasser wird's. Aber ich hatte dann zum Beispiel irgendwie ein paar Monate später Geburtstag, das werde ich nie vergessen. Wir stehen in so einem Waldstück. Serious, so, wirklich, ich überziehe das nicht. Ich habe hier nichts, da war nichts, nichts von dieser Geschichte war irgendwie überzogen. Im Gegenteil, ich bin noch runter, weil manche Sachen kannst du nicht glauben.
Ja.
Und dann sagt er zu mir, ich schenke dir, dass du 21 wirst.
Boah.
Wenn du das jetzt mal vom Dominanzfaktor siehst, diesen Satz, wie krass das ist. Also ich habe dich 20 werden lassen und ich mag dich jetzt, deswegen schenke ich dir, dass du 21 werden lässt.
Ich habe dich in der Hand.
Ja.
Boah.
Und ich verspreche dir, und bis zu diesem Moment, da steckt ja auch drin, bis zu diesem Moment habe ich eigentlich überlegt, ob ich dich wegmache so. Und ich habe ein relativ gutes Gespür. So. Also es war jetzt nicht so, dass ich das nicht gespürt habe. Und deswegen, ich weiß auch sehr gut, wie es ist, in toxischen Beziehungen zu sein und vor Angst, dich nicht bewegen zu können. Ich war ja nicht mal wehrlos. Wir haben uns schwerst bewaffnet innerhalb von kürzester Zeit. Aber ich weiß noch, dass ich mich gar nicht getraut hätte, auf ihn zu schießen. Weil ich Angst gehabt hätte, dass sie genau dann nicht funktioniert oder so, weißt du?
Ja.
Ladehemmung, zack, erster Schuss, irgendwas passiert, das Ding fliegt auseinander. Was stand so?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass du dich absichtlich schlimm verhalten hast, damit du keine kognitive Dissonanz aushalten musst. Wie schwer war es, diesen Zustand abzulegen?
Ich versuche heute natürlich gar nicht mehr Negativität in meinem Leben zu haben. Ich versuche eher, dass der positive Grundvibe immer angebracht sein kann. Das ist so das Hauptziel so. Und damals, ich überschätze, wenn man das jetzt so sagt, überschätzt man wahrscheinlich, wie gefestigt mein Charakter damals war, weil der war nicht fest, ich war gar nichts so. Ich hätte mich jemand abgefischt und mir irgendwie eine Welt gezeigt, in der Liebe irgendwie angebracht gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich gefeiert so. Weißt du, in einem Tempel mich aufgenommen, so, hey, wir machen hier das und das. Ich war ja nichts. War wie ein Floß ohne Segel im Wasser halt so. Und hab halt reagiert. Das klingt so, als wäre die Welt böse gewesen. Und das ist auch das Interessante. Ich dachte damals, die Welt ist so, dass ich nach Afrika muss und Diamanten schmuggeln. Also, ich habe nicht verstanden, dass ich diese Welt gebaut habe. Dass ich, das war so krass, als ich aus dem Knast kam und ich mit einem Lächeln rauskam, plötzlich alle zurücklächeln. Und der eine Bastard, der nicht zurücklächelt, dafür kommen danach drei noch nettere Leute. So, und das ist derselbe Planet so. Das war für mich. Ich konnte mir das nicht vorstellen.
Und die Erde ist und war noch nie schlimm. Es ist immer das, was Menschen daraus machen. Die Erde ist die Erde, das ist scheißegal.
Witzig, hätte ich auf einen Lehrer in der ersten Klasse gehört, der gesagt hat, wie du in den Wald reinrufst, so scheiß zurück, hätte ich mir das alles sparen können, so weißt. Aber
ja.
Ich konnte es nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich war so in meinen Ängsten gefangen, in meinen Zwängen gefangen, in diesem Minderwertigkeitskomplex, in diesem ich bin nicht genug, ich muss mich beweisen. Ich weiß heute, ich meine, für das Buch habe ich die Diagnose, also wer übrigens, falls ich das Buch kaufen möchte, gefährliches Ego ist.
Es wird so toll, ich kann es kaum erwarten.
Also, das Buch, was du verkaufst, was schon ein Amazon-Bestseller ist, was du jetzt nicht, was? Ja, du machst
original,
das fertig.
Original, auch genau typisch ist für das Verhalten, so dass du was verkaufst, was du noch nicht mal hast.
Ja, es hat sich nichts geändert. Also,
Elizabeth Holmes, Mann, die hat Milliarden damit verdient, ey. Hat sie nichts.
Krasse Episode. Also hat lustig und so angefangen und wann wurde es aber doch deeper als erwartet. Ich finde tatsächlich, wenn du mit dem Buch fertig bist, natürlich, wird es auch mal Zeit, dass man dein Leben verfilmt. Weil du erzählst das immer alles so bildlich, dass ich am liebsten wirklich mal einen Film gucken wollte von deinem Leben.
Nur wird's wenn Fatih Akin Regie führt.
Kriegen wir vielleicht
hin.
Weil
der hat der Goldene Handschuh gemacht und ich möchte, dass es so aussieht. Die große Angst, die ich habe, dass es ein Gangsterfilm ist mit Musik und Style und Ketten und Weibern und toll. Und das will ich nicht. Ich will, dass es dreckig ist. Weißt du, so dreckig wie der Goldene Handschuh soll es sein.
Mhm.
Du sollst auf jeden Fall keinen Bock haben, das zu machen, sondern du sollst dir einfach nur denken, oh scheiße, ich brauche eine Tetanus-Impfung.
Und eine Therapie.
So halt der erste Teil. Ich brauche eine Therapie, es tut mir leid für den Jungen. Das wäre angebracht. Und dann machen wir den Film. Okay. Vielleicht abschließend noch, was wurde aus Kong? Ich bin mit ihm gut. Ich kümmere mich so ein bisschen um ihn finanziell manchmal. Und es gibt ein paar Interviews mit ihm. Ich habe auf Patreon ein langes Interview mit ihm schon geführt. So, wir haben noch 8 irgendwie geplant. Genau. Und übrigens, Berndl habe ich im Knast wieder gesehen, ne? Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Eines Tages begegnet er mir. Und aber das ist gut, jetzt die 2 Minuten, die sind gut ans Ende. Ich sehe ihn, er kriegt den Herzinfarkt seines Lebens und in diesem Moment, wo er mich sieht, ich meine, es sind da, wie lange war das daher? 3 Jahre oder so? Er fängt an zu reden, so schnell habt ihr, also diese Ausrede, diese Geschichte, die er gesponnen hat, die hat er 3 Jahre lang sich überlegt, falls er uns irgendwo begegnet. Und es war ungefähr so, ey, extra für euch habe ich extra die beste Connection und die ist aber nahe an der Grenze gewesen. Und ihr glaubt's nicht, aber deutsche Polizisten waren auf der Seite. Ist normal nie so, war so. Haben mich verhaftet, haben mich rübergeholt. Unfassbar, dein Handy. Ey, ich habe noch gesagt, Mann, das Handy gehört nicht mehr. So, du weißt schon, so lauter kleine Details. Es ist einfach gegangen halt.
Okay. Wenn ihr noch Senf dazu geben wollt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an geota@swr3.de.
Ihr Lieben.
Damit sind wir weg, ne?
Ja, danke. Schönen Abend euch.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hey Leute und herzlich willkommen bei Internet Girl, dem neuen Popkultur-Podcast von Puls. Ich bin Valentina Wappo. Ich bin Kulturjournalistin, Autorin und vor allem eins: Chronically Online. In meinem Videopodcast lade ich euch jeden Dienstag ein, um gemeinsam mit mir über Popkultur und Internettrends zu sprechen. Egal ob Musik, Lifestyle-Aesthetics oder Social-Media-Trends. Ich schaue mir mit euch an, was unsere Generation gerade popkulturell beschäftigt, was die Hintergründe dazu sind und vor allem, was der Trend über uns aussagt. Wieso hat der Brad Summer so eine Sehnsucht in vielen von uns ausgelöst? Warum hatet das Feuilleton unsere Lieblingsbücher auf BookTok? Und warum ist es feministisch, Girl Culture zu leben? Das alles und mehr will ich mit euch besprechen. Also kommt vorbei in meinem cuten Internetcafé, bestellt euch ein Eis Matcha Latte oder vielleicht doch lieber einen Caramel Cream und lasst uns darüber sprechen, was hinter dem steckt, was uns im Internet bewegt. Ich freue mich richtig auf euch. Internet Girl, der Popkultur-Podcast von Puls.